Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Euch zu begrüßen, ich bin heute nicht alleine, mal wieder nicht allein im Studio, ich freue mich sehr. Hallo Sebastian.
Hallo. Na, moin. Premiere.
Dir? Genau, wir zusammen glaube ich noch gar nicht.
Ja, diese Konstellation gab es noch gar nicht, das stimmt.
Genau.
Ja, nee, mir geht's gut soweit, dir hoffentlich auch. Entspannten Wochenstart gehabt.
Ja, ich freue mich sehr auf diese Sendung. Wir haben ein paar schöne Teams dabei. Ich habe heute extra die Chiefs angezogen. Einfach aus dem einfachen Grund, Tyrann Mathieu, bester Safety in Madden. Das hat mich sehr gefreut. Dabei ist aber auch Remo. Und Remo, wie freust du dich gerade auf die NFL, auf den Start diese Woche?
Ich bin heiß wie Frittenfett, aber so kann man eine Sendung natürlich auch kapern als Kansas City-Fan. Einfach, ja, Tyrann Mathieu hat die 99, deswegen muss ich heute KC-Merch anhaben.
Er ist glaube ich, nicht Club 99, aber ich glaube, er ist 97 oder so, aber ist der beste Safety im Spiel. Das muss man mal festhalten.
Ja gut, Madden macht auch Fehler.
Letzte Woche hatte ich ein Jaguars-T-Shirt an, obwohl es die falsche Division war, da wurde ich auch direkt angesprochen drauf. Also man muss immer was mitnehmen. Und jetzt einfach nur hier die Jaguars wegen der Division zu nehmen, das wäre mir zu einfach. Also ganz, ganz klar und deutlich.
Na ja, gut. Das ist fair enough. Wenn man den schweren Weg gehen will, immer, ist auch okay.
Wollen wir direkt mit den News anfangen? Ich glaube, die große News dieser Woche ist erstmal Aaron Rodgers, Green Bay Packers. An dich, Remo, vielleicht erstmal die Frage, hast du das erwartet oder war das nach den ganzen Quälereien, die ganze Off-Season lang, eigentlich etwas, wo du gedacht hast, der Mann spielt nicht mehr?
Nee, also ich glaube, es war, wie wir alle erwartet hatten, so ein bisschen, am Schluss spielt er halt doch für die Packers, was dann in der nächsten Saison ist oder die Saison drauf, steht in den Sternen, aber ist seine beste Chance jetzt zu gewinnen und es hat eigentlich nie was anderes Sinn gemacht, weder aus seiner Sicht noch aus der Organisationssicht. Von daher war das jetzt, fand ich, wenig überraschend. Ich fand es ein bisschen unterhaltsam, wie er die Organisation dann doch immer wieder kritisiert hat und fand aber auch interessant, wie Davante Adams danach, die war fast interessanter, fand ich, die Press-Conference. Der meinte, er nimmt keinen Dollar weniger, nur um mit Aaron Rodgers zu spielen und dass er an sich einfach nur einen Vertrag annimmt, wenn er der bestbezahlte Wide Receiver der Liga ist. Von daher fand ich das ein bisschen interessanter als das, was Rodgers mit seinen kleinen Sticheleien gegen die Organisation gesagt hat.
Aber er hat doch am Ende, also einmal zieht er am Nasenring aktuell die Packers durch den Ring. Das ist die eine Gefühl, das ich habe. Man sieht das jetzt an Cobb, der wiederkommt, der mal eben kurz getradet wird. Sebastian, wie siehst du es? Ist das ein Super Bowl-Anwärter, den wir da haben in Green Bay?
Naja, also Randall Cobb macht für mich jetzt nicht so unbedingt den Unterschied aus. Ich glaube, das ist wirklich nur, damit Aaron Rodgers sich ein bisschen besser fühlt, dass sein alter Buddy wieder da ist. Er hat sich ja auch so ein bisschen darüber beschwert, dass halt so die Leute, auch Jordy Nelson und so, Clay Matthews, dass die weggeschickt wurden, obwohl er noch das Gefühl hätte, dass die eigentlich noch ganz gut wären. Naja, gut, Jordy Nelson in Oakland oder bei den Raiders war jetzt auch nicht unbedingt so erfolgreich.
Und Cobb. Ist retired? Kommt er wieder? Weiß jemand, was Jordy Nelson macht? Hat er schon
Jordy
den Bierbauch?
Jordy Nelson ist retired, glaube ich.
Ja, aber ja, kommt er wieder? Also hat er schon den Bierbauch, den klassischen? Oder ist der noch so fit, dass er sagt, mit den beiden spiele ich auf jeden Fall nochmal eine Saison?
Also ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, wenn der jetzt auch noch wiederkommen würde. Also ich finde schon mit Randall Cobb mehr oder weniger lächerlich. Ich weiß nicht, ob der den Kader geschafft hätte bei den Texans.
Nee.
Und,
aber wenn er irgendwo den Kader geschafft hätte, dann bei den Texans, oder?
Ja, wobei da die einzige Position, wo sie zumindest noch ein, zwei Leute haben, ist Wide Receiver.
Ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich finde es ein bisschen lächerlich. Ich fand auch die Aussagen gegenüber den Wide Receivern oder Leute, die so viel für die Organisation geleistet haben und dann quasi abgeschoben werden, fand ich ein bisschen schwachsinnig, weil im Endeffekt haben die Packers ja gerade mit solchen Deals immer, sind sie gut gefahren, die haben immer ein paar Leute abgeschoben, bevor es zu spät war und jetzt, wen hat er auch, was hat er kritisiert da irgendwie, das Jake Kummerow oder wen meinte er, irgendwann ist auch mal gut.
Aber also Markus Schober sagt es gerade, Brady hat es mit Gronk nicht anders gemacht. Also auch der war retired, war raus und wurde dann zurückgeholt, brauchte dann dreiviertel Saison, um überhaupt wieder irgendwie die Beine auf den Boden zu kriegen und hat am Ende dann im Super Bowl den entscheidenden Touchdown gefangen. Also es geht ja schon, oder? Also es macht ja schon Sinn, manchmal die Chemie dann zu nutzen, die man da hat.
Ich finde aber grundsätzlich ist Gronk ein anderes Kaliber als ein Randall Cobb. Also, und vor allen Dingen Kopp ist, glaube ich, auch noch ein bisschen älter als Gronkh es ist. Und Gronkowski hat ja auch gesagt, also er tritt zurück, weil der Körper nicht mehr mitmacht. Und weil er ja auch gesagt hat, er will auf gar keinen Fall nach Detroit oder wo sie ihn hintraden wollten.
Und dann, ne, hat er das CBD-Öl gefunden und durfte, ja, nach Tampa Bay und plötzlich ging es wieder.
Tada! Ja, genau.
Sehr schön. Keine Income-Tax, ja, in Florida und schwuppdiwupp fühlt sich der Körper wieder besser an, wenn man keine Steuern zahlt.
Klar.
Verstehe ich.
Aber vom Wetter her spricht das ja nicht für Green Bay. Also ich glaube, für alte Veteranen noch mal ein bisschen nach Green Bay zu fahren, das ist jetzt kein Spaß für den Körper.
Nee.
Die andere News, Nick Chubb, Vertrag verlängert. Wir haben gerade mal geguckt, 36,6 Millionen über 3 Jahre, also knapp über 12 Millionen. Richtige Entscheidung, es ist jetzt kein Landmark-Deal, wo man sagen kann, boah, krass, das wird zeigt, dass er irgendwie ganz oben mitspielt. Vielleicht nach Ezekiel Elliott bei den Cowboys auch schwierig. Wie schätzt ihr das ein? Wo würdet ihr sagen, gut gemacht, von beiden Seiten okay?
Auf jeden Fall. Also das, was Nick Chubb abgeliefert hat, so die letzten Jahre, rechtfertigt den Deal auf jeden Fall. Ich finde die Länge auch sehr gut fürs Team vor allen Dingen auch. 3 Jahre ist jetzt nicht so ein, ich glaube, Sieg hat 5 gekriegt oder sowas, ne? Für, ja, 5 Jahre 90 Millionen.
Und 4 garantiert.
Also ja, genau. Also da finde ich den Weg, den sie mit Nick Chubb da jetzt gegangen sind, deutlich besser und auch fürs Team. Jetzt können sie dann halt sich darauf konzentrieren, mit Baker und Denzel Ward die Verträge zu verlängern, weil das sind ja die jetzt im Prinzip als nächstes dran sind, ne?
Jack Pott schreibt auch, never pay a running back. Bin ich auch grundlegend eher seiner Meinung. Das ist aber tatsächlich, wie du gesagt hast, jetzt kein Deal, wo man vom Hocker fällt. Und Nick Chubb war für mich einer der mindestens der 3 besten Running Backs der Liga in den letzten 2 Jahren. Vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, weil ich den seit 2 Jahren auch im Fantasy habe und der Großteil beigetragen hat, dass ich letztes Jahr den Titel geholt habe. Aber Nick Chubb, wie gesagt, einer der 3 besten Running Backs, der immer noch nicht so bezahlt wird wie einer der 3 besten Running Backs, mit einer Laufzeit, die auch noch ertragbar ist und 20 Millionen guaranteed ist auch noch okay. Ich glaube, da können, also die Browns können sich, glaube ich, nicht beschweren.
Sie haben mit Hand noch ein zweites Eisen immer im Feuer. Ich glaube, das hilft dem Running Back dann auch ein bisschen länger durchzuhalten, wenn du nicht wirklich jedes Mal 3 Downs irgendwie auf dem Platz sein musst. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ein unfassbarer Spieler. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Yards after Contact der hat, aber es ist einfach unfassbar, wie der sich durchsetzt. Ich glaube, nicht ganz Derrick Henry-Niveau, aber schon nicht weit weg. Wie sagt gerade einer, Flo Air Chubb, bester Madden-Running Back. Also genau dafür steht das ja auch. Also es ist eben schon ein sehr körperlicher Spieler, der unglaublich viel Druck machen kann und für die Browns unglaublich wichtig ist. Ja. Genau, gehen wir weiter. Ich fand es ganz spannend, heute zu sehen, Pro7 sagt, Spieltag 1 wird auf dem Hauptsender ausgetragen. Wir starten diese Woche schon mit dem Hall of Fame Game. Freut ihr euch? Guckt ihr Donnerstag? Und wie schätzt ihr das ein? NFL noch wichtiger für Deutschland?
Ja, also ich guck's nicht. Ich bin kein Fan von Preseason, schon gar nicht von den Hall of Fame Games. Die sind gefühlt immer noch mal eine Schippe schlechter. Es ist auch viel, also früher so die Dressing Week, Woche 3 der Preseason, da kann man mal reingucken, da kann man sich mal anschauen. Ansonsten ist da, finde ich, immer mehr Smoke als Feuer. Also da werden Stories immer groß gemacht, die dann ab Week 1 dann doch keine sind. Und von daher halte ich von der Preseason ein bisschen, halte ich mich weg. Aber an sich, dass das jetzt Primetime auf dem Hauptsender läuft, ist natürlich geil und überfällig.
Ja, es zeigt halt auch, wie sehr der Stellenwert über die letzten Jahre halt immer weiter gestiegen ist. Ne? Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, die haben sonst auf Pro7 immer nur also den Kickoff übertragen, also das Thursday Night Game quasi. Und ich glaube, ein Spiel am Sonntag, aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Aber nichtsdestotrotz, das ist, wie gesagt, das zeigt den Stellenwert, den Football hier in Deutschland mittlerweile hat. Und dass du das eben auch wirklich bringen kannst, an einem Sonntag zur Primetime eben Sport zu zeigen und nicht mehr so wie sonst immer auf die Filme oder sowas zu gehen. Zum Hall of Fame Game, auch wenn mein Team spielt, ich werde es selbstverständlich nicht gucken. Ich glaube, ich habe seit, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal ein Preseason Game auch nur ansatzweise geguckt habe. Vor allem, wie Remo schon sagt, Hall of Fame Game ist nochmal wieder nochmal eine Nuance schlechter und nee, das brauche ich nicht. Und
also Woche 3, wenn die Starter dann spielen, das finde ich schon mal ganz spannend, mal irgendwie ein bisschen was reinzugucken, ein bisschen Gefühl dafür zu haben, wie es aussieht. Ich glaube, Community Kasi Goal, freut mich, dass du da warst oder da bist. Du bist ja auch sonntags immer bei uns im ELF-Talk. Hab Freitag frei, also wird es geschaut. Das finde ich eben, also wenn ich Freitag frei hätte, dann würde ich es mir auch angucken und ein bisschen wieder NFL-Luft schnuppern, ein bisschen weniger den doch deutlich schlechteren deutschen oder europäischen Football zu sehen. Ich hätte schon Bock, wieder ein bisschen was zu sehen, ein bisschen spektakuläre Catches. Auch dann eben bei den Steelers vielleicht mal zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Wie sieht Big Ben eigentlich aus?
Ich glaube aber, der wird ja maximal einen Drive oder sowas spielen, wenn er überhaupt spielt. Also das ist ja das Problem. Wie du schon sagst, normalerweise Woche 3 konnte man gucken. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wenn jetzt nur noch 3 Wochen Preseason ist, ob das denn in Woche 2 passiert oder ob es wirklich bei Woche 3 bleibt. Das ist nochmal eine ganz spannende Geschichte, aber ansonsten, wie gesagt, Preseason kann ich nicht so furchtbar viel abgewinnen.
Dann vielleicht ganz, ganz persönlich mal, hypt euch denn Madden aktuell? Also ich finde diese ganzen Ratings, die rauskommen, dieses Gefühl von, da geht irgendwas los. Wir haben dich kurz davor gefragt, wann geht das eigentlich los, das Spiel? 17. ist noch ein bisschen hin, also 17. August geht das Spiel los, auch gerade an die Community. Freut ihr euch auf Madden? Spielt ihr Madden? Wie ist das ein Thema für euch? Remo, wie weit bist du an der Konsole?
ich habe eine PS3 noch zu Hause, vielleicht sagt das, wie weit ich bin mit Konsolen. Und auch da dran bin ich furchtbar schlecht. War ich leider schon immer. Ich konnte noch nie ein Konsolenspiel oder Computerspiel richtig gut. Das ist leider so.
Nicht mal so mit her.
Auch Madden ging bei mir immer nur Crossing Slants, war das Einzige, was funktioniert hat. Und in der Defense eine absolute Katastrophe. Also wenn ich die Secondary spielen muss, unterlaufe ich alles. Ich habe 2 linke Daumen, es geht gar nichts. Dementsprechend verfolge ich das zwar immer, die ganzen Ratings, und finde es auch immer spannend. Aber selbst spielen wird man mich zumindest definitiv nicht online sehen.
Ganz, ganz spannend. Kannst du uns sagen, was bei Madden neu ist? Sebastian, du bist ja schon eher der Gamer. Hast du ein Gefühl dafür, was gab es irgendeinen Sprung dieses Jahr?
Muss ich ganz ehrlich sagen, nichts zu sagen. Ich habe Madden 21 überhaupt nicht gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, wie EA so das ganze Ding angegangen ist. So zum Beginn der Pandemie, die haben viel, viel Möglichkeiten einfach liegen lassen. Ja. Wo sie die Community hätten doch mitnehmen können. Und es hat sich irgendwie auch gezeigt, das war damals beim Wechsel von, ich kann mich erinnern, Wechsel von PS3 auf PS4, war das Spiel schlecht. Und jetzt beim Wechsel von PS4 auf PS5, so das, was man gehört hat, wieder genau dasselbe Problem, weil sie ja im Prinzip, die entwickeln ja eigentlich 2 Spiele. Und dass dann halt nicht alle Ressourcen fokussiert sind, das merkst du wohl auch. Also ich habe, wie gesagt, 21 gar nicht gespielt, bei 22, ich bin noch am Hadern mit mir, ob ich es machen soll. Also Konsole ist vorhanden. Also
das, ein Rezensionsexemplar würdest du dann nehmen?
Ich würde mich opfern, auf der PS5 das zu testen.
Das klingt sehr gut.
Ja.
Ich glaube insgesamt, ich habe ein Video gesehen von Mahomes, von den Chiefs, die Werbung gemacht hat, geschnitten, immer so Madden und echte Szenen. Ich sehe es nicht mehr. Also ich sehe den Unterschied echt nicht mehr. Grafisch sind die irgendwie echt krass.
Ja.
Aber ich finde auch, spielerisch ist wenig passiert. Also ich habe gerade mal reingeguckt. Die Community reagiert auf jeden Fall. Madden ist langweilig. Kasigo, rege mich jedes Jahr über Madden auf und nehme mir vor, es nicht zu kaufen. Klingt so, als würdest du es trotzdem kaufen. Hast du schon vorbestellt. Kev99 geht auf die Preseason-Spiele ein. Svenito sagt, Madden bin ich raus, zu wenig Resonanz auch im Freundeskreis. Und Markus Schuber sagt, Community-Turnier mal machen. Klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan.
Haben wir immer mal versucht, irgendwie umzusetzen, aber hat sich dann doch als sehr, sehr schwer herausgestellt, weil du musst da ja wirklich jemanden haben, der da auch komplett drin ist in dieser Materie.
Ich habe in der FIFA-Turnier gemacht in der Corona-Zeit. Von daher, vielleicht probieren wir es mal.
Ja.
Kriegen wir vielleicht auch Remo ran als Cheerleader oder so.
Aber, als Punching Ball, schön am Ende der Tabelle rumgaunert, da jetzt auch jeder weiß, dass er nur gegen die Slants verteidigen muss.
Und immer nur laufen gegen dich. Das habe ich das Gefühl gehabt, dass du, wenn du, also das Risiko, dass man Interception wirft, ist ja da, aber sonst immer laufen, das hilft eigentlich.
Ja. Nee, aber laufen ist okay, da vorne geht's noch, aber sobald ich jemanden in der Secondary, gegen mich kannst du eigentlich immer tief werfen, weil ich unterlaufe alles, wirklich.
Ja.
Okay, gut zu wissen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich würde aber ganz kurz die Community-Meinung nochmal mitnehmen. Das finde ich ja wichtig zu den Preseason-Spielen. Nathan Peterman, Can, sagt, ich mag dieses lockere Atmosphäre mit Spielerinterviews während der Spiele in der Preseason. Pat Cooper sagt, ich freue mich, dass Pat Cooper wieder da ist. Da werden wir einiges an Meinung für unsere Einschätzung der Preseason kriegen. Zu lange NFL-Entzug, ja, ELF ist auch geil, aber ich schaue mir jeden Scheiß in der Preseason an, stelle mir dann nachts auch den Wecker für die Raiders-Spiele. Respekt. Also.
Ja, aber wirklich.
und VR guckt dieses Jahr nur 3 Preseason-Spiele. Wird interessant, wann die Starter mehr ran dürfen. Wieso nur 3 Preseason-Spiele? Sind das die Übertragenen in Deutschland im Fernsehen? Oder woran liegt das? Das finde ich ganz, ganz interessant.
Genau. Warum es nur 3 sind?
Ja, man, ich glaube, die übertragen 3 Spiele. Eins, ein Patriots-Spiel übertragen wieder von Vollmer.
Bei RAN meinst du jetzt?
Bei RAN, genau.
Ah, alles klar.
Insgesamt Okay. Übertragen sie 3 nur. Wer DAZN oder Game Pass, glaube ich, kriegt mehr.
Ja.
Aber ich meine, das ist ja auch am
Ende. Aber die hatten, glaube ich, die letzten Jahre auch immer nicht viel mehr, oder? In der Preseason, ich weiß es nicht genau.
Also. Kasigo sagt, Jets will er sich angucken, viele neue Gesichter am Start. Das ist natürlich genau, wenn man mal sehen will, wieder was passiert. Ich finde das auch gerade, also fast jedes Team hat ja so eine eigene YouTube-Serie aktuell. Mein Chiefs, The Franchise, das gucke ich mir auch einmal die Woche an und gucke ein bisschen rein, um so ein bisschen Spielzüge zu sehen. Ist natürlich nichts Interessantes wirklich, aber die Rookies mal zu sehen, die neuen Spieler, die O-Line mal ein bisschen in Bewegung zu sehen, das fand ich schon ganz spannend. Kev sagt, Remo, zu dir, du machst immer nur den Quarterback nie. Finde ich auch sehr schön.
Ja.
Victory Formation vom ersten Spielzug an.
Ja, das ist mein Spielzug. Da kann ich viel schief gehen. Achso,
Floer meint, es gibt nur 3 Wochen Preseason. Also es ist ja eine Woche weniger, ein Regular-Season-Spiel mehr. Ja. Das stimmt natürlich. Wir haben ein bisschen weniger.
Genau.
Aber sind, glaube ich, immer noch genug Spiele, um ein bisschen reinzukommen. Die werden weiter in die Stars schonen. Verletzungsangst ist da groß. Schöner Übergang, Verletzung. Die andere große News, die für uns heute auch relevant ist, gut, dass es nicht morgen passiert ist, Remo, dann hätten wir mit deinem Team ein Problem. Carson Wentz ist verletzt. Es war gestern noch die Frage, wird er operiert, wird er nicht operiert? Jetzt kam vor, glaube ich, einer Stunde die Meldung, er wird operiert. Er wird 5 bis 12 Wochen ausfallen. Das finde ich eine interessante Verletzungsdauer.
Ja, 5 bis 12 Wochen, was soll das für ein Timetable sein? Also das ist völlig absurd. Wahrscheinlich ist es aber realistisch, weil man es nicht so wirklich sagen kann. Ja, also 5 Wochen wäre schon ist scheiße. 12 Wochen wäre für die Colts-Saison, glaube ich, eine Katastrophe.
Ja. Und vor allen Dingen, für wen das noch eine Katastrophe wäre, wären wahrscheinlich die Eagles.
Ja.
Die ja, ne, je nachdem, wie viele Snaps der gute Carson Wentz macht, eventuell den Second Rounder oder sogar einen First-Round-Pick für ihn bekommen. Dementsprechend, die werden wahrscheinlich die Daumen drücken, dass er in Woche 1 wieder fit ist. Das ist ja so, ne? 5 Wochen wären halt genau zum Start der Saison. Das Problem ist halt natürlich auch, dass die Colts gleich zum Anfang ein ordentliches Programm vor der Brust haben. Und wenn du da mit dem Backup-Quarterback dann reingehen musst oder auch mit einem Carson Wentz, der ja auch von seiner Mobilität, sag ich mal, lebt und nicht von seinen Entscheidungen oder sowas zu treffen, könnte ordentlich tricky werden für die Colts. Also
ist ja wirklich die Frage, ist der nach 5 oder 6 oder 7 oder 8 Wochen wirklich wieder der alte Carson Wentz? Der hat ja von seiner Mobilität schon gelebt. Und ich glaube, am Ende ist das eine Verletzung am Knöchel, die am Ende wirklich fatal sein kann, wenn der sich nicht mehr so sicher fühlt und wenn der Probleme hat. Wir haben auch einen Brady, der irgendwelche verletzten Sehnen hat und überhaupt irgendwie halb kaputt spielt. Aber ich glaube, das ist die Ausnahme von Carson Wentz, der in den letzten Jahren schon eher unsicher war und der diese Sicherheit aus dem ersten Jahr ein bisschen verloren hat. Der braucht eigentlich die besten Voraussetzungen, die er nur hat. Und ich glaube, die gehen ein bisschen verloren. Jetzt bin ich aber gespannt, Remo, was du uns allgemein zu den Colts erzählst. Darauf erstmal Cham von hier. Und
Prost.
Dann lassen wir dich mal reden.
ja, die Colts, ich hatte es nicht einfach, fand ich. Ich habe mir auch diese ganzen News mit Carson Wentz, klar, hängt davon irgendwie alles ab. Wobei man auch fragen muss, wie viel hängt denn ab von Carson Wentz? Weil wenn er so spielt, wie er letzte Saison gespielt hat, dann hängt davon gar nichts ab. Dann gehen die Colts nirgendwo hin. Weder in die Playoffs, noch sind sie dann irgendwie relevant. Wenn er, wovon ich jetzt mal ausgegangen bin, wenn er unter Frank Reich dann wieder besser spielt, also ich glaube nicht, dass er nochmal anknüpft direkt an seine Saisons, wo er am Anfang in der MVP-Discussion war, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er sich, wenn er fit sein sollte, mit diesem Receiving Core der Colts und dieser starken Defense Center und der guten O-Line, dass dann Carson Wentz ein durchschnittlicher bis leicht überdurchschnittlicher Quarterback sein kann für die Colts. Und es hätte für die Colts wahrscheinlich schon gereicht, um einen Winning Record zu haben, zumal zwei Teams in der Division jetzt doch noch nicht die ganz großen Anstalten machen, glaube ich, da auf 10 Siege zu gehen. Von daher haben die Colts den Vorteil, in der Division zu spielen, haben jetzt mit Carson Wentz 5 bis 12 Wochen. Also entweder Woche 1, Woche 2 oder halt Mitte Oktober. Und das würde dann heißen, dass sie gegen Seattle, gegen die Rams, gegen die Titans, gegen die Dolphins und gegen die Ravens ohne Carson Wentz ran müssten. Und dann könnte er gegebenenfalls zum Spiel gegen die Texans wiederkommen oder wenn er das nicht schafft, wobei die Texans schaffen sie vielleicht auch noch ohne Wentz, dann könnte er in San Francisco zurückkommen. Gibt es auch schönere Orte. Die Colts haben ein brutales Anfangsschedule. Von daher ist das eine absolute Vollkatastrophe, dass Wentz da jetzt verletzt ist. Jacob Eason, haben sie auch schon getwittert, nimmt die First QB Raps. Von dem haben wir jetzt auch noch nicht viel gesehen. Also ich glaube, insgesamt wird es ein Downgrade von dem Play, was wir gesehen haben von Rivers. Und ansonsten haben sie sich groß verstärkt. Geht. Marginal, würde ich sagen. Mehr oder weniger haben sie das gleiche Team wie letztes Jahr. Nur, dass jetzt Wentz statt Rivers der Quarterback sein sollte, ist es jetzt vermutlich, gehe nicht davon aus, dass er Woche 1 spielen wird, nicht. Und selbst wenn er Woche 1 spielt, wird er nicht bei 100% sein. Zumal neuer Quarterback, neues System, kann jetzt an den ganzen Raps nicht teilnehmen. Generell ist die Quarterback-Situation bei den Colts gerade absolut beschissen. Sie müssen sich mehr denn je auf ihre Defense verlassen. Da haben sie ihre ersten den First Round und den Second Round Pick investiert in die D-Line noch weiter, vor allem in den Pass Rush, was natürlich gut ist, weil Linebacker und die Mitte waren schon stark. Außen brauchten sie noch Verstärkung, die haben sie sich geholt. Sollte Quitty Pay von Anfang an producen können, sollten sie wieder eine Top 10 Defense haben, meiner Meinung nach. Die kann sie über Wasser halten. Nur ich befürchte nicht zum Start der Saison und vor allem nicht, wenn Jacob Eason QB1 ist, weil dann befürchte ich, dass die Defense zu viel auf dem Platz stehen muss, um wirklich einen Riesenunterschied zu machen.
So, was sagt ihr denn? Eine Frage von Nathan Peterman Ken. Sollte man versuchen, Minshew oder Mariota zu kriegen?
Oder Nick Foles?
Boah, Nick Foles, ich glaube, dann musst du Carson Wentz, dann fällt er die ganze Saison aus, dann bricht er in sich zusammen. Aber Gardner Minshew ist tatsächlich interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Mariota wahrscheinlich auch. Minshew finde ich da aber an sich eine interessante Verpflichtung, weil ich glaube, dass der sofort helfen könnte. Müssten sie sich aber, glaube ich, auch beeilen, dass der noch ein paar Raps kriegt, auch mit dem Team, bevor es losgeht. Weil das wird sonst auch schwer. So einfach reinwerfen, Quarterback, ist nicht ganz so einfach.
Auf Twitch wirft Roshi noch Blake Bortles rein.
Klar.
Ich würde bei Minshew oder Mariota bleiben.
Aber das ist halt die Frage, ob die Jaguars überhaupt ihren Ersatz-Quarterback innerhalb der Division abgeben wollen würden. Ne? Das ist ja immer noch so eine Sache, dass ist für mich halt irgendwo dann schon schwer vorstellbar, wo ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn Gardner irgendwo die Chance hat, nochmal für Furore zu sorgen.
Weiterhin Nackt-Yoga in der Kabine zu machen.
Zum Beispiel, genau.
Aber was glaubt ihr? Glaubt ihr, die Defense kann die Colts quasi retten über die Zeit, in der Carson Wentz noch nicht bei 100% ist und die Colts können dann trotzdem angreifen? Also ich meine, im Receiving Core haben sie ja. Pittman hat gezeigt, dass er ein geiler Receiver sein kann, vor allem in der Red Zone. Dann haben sie T.Y. Hilton mal in Paris Campbell, ist ein guter. Zach Pascal ist irgendwie geil. Dann Jonathan Taylor, Running Back, eine mega Saison gespielt. Naheem Hines, eine geile Waffe gewesen. Jack Doyle hat auch eine sehr gute Saison. Also offensiv, sie haben ja Waffen. Sie haben eine super O-Line. Mhm. Aber ja, ich sehe Jacob Eason noch nicht NFL-Spiele gewinnen.
Eason hat vor allen Dingen auch, das sagte Kille gerade auf Twitch auch noch, der hat 2 Jahre nicht gespielt. Und das ist natürlich auch immer noch so ein großer Faktor. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du gerade mit Jonathan Taylor, dass du dann eben vielleicht den Fokus am Anfang vom Passing Game so ein bisschen wegschiftest und versuchst, über das Running Game mit Jonathan Taylor zu gehen. Das könnte natürlich so ein bisschen funktionieren, aber da ist halt auch das Problem, wenn du dann irgendwie früh in Rückstand gerätst oder so, dann musst du irgendwann werfen. Und ja, klar, ne, du hast, wie du schon sagst, die Waffen sind gut, die O-Line ist top. Also da geht es ja fast schon gar nicht besser in der Liga. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die haben sich schon darauf auch so ein bisschen verlassen, dass sie mit Carson Wentz in die Saison gehen können. Aber das ist natürlich schon mal ein herber Schlag. Und ich glaube halt, also ein 11-5, so wie letzte Saison, werden sie nie im Leben wieder erreichen. Also nicht unter den Voraussetzungen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber ich glaube, das ist insgesamt so ein bisschen das Thema. Haben die sich wirklich verbessert außerhalb? Also gab es große Wechsel außerhalb der Quarterback-Position? Nein. Ist Carson Wentz eine Verbesserung zum letzten Jahr? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn überhaupt, Status quo gehalten. Und das heißt, sie sind ein Team, das vielleicht 10 Wins gewinnen kann, das vielleicht mit etwas Glück auch die Division gewinnen kann. Da reden wir dann nochmal über die Titans und deren Veränderungen, ob sie wirklich besser geworden sind und stärker geworden sind. Aber also für mich waren sie mit Carson Wentz ein Team, was oben mitspielt, was oben dran sein kann. Sind die wirklich ein spannender Playoff-Kandidat? Wahrscheinlich nicht. Ist dann am Ende wirklich schwer, mehr als also ohne Carson Wentz. Ich glaube, dass der, egal wie lange er jetzt wirklich ausfällt, der wird bis zur Hälfte der Saison, bis Ende September, wahrscheinlich eher sogar erst Ende Oktober, wird der, kann ich auf 100% sein. Und dann kannst du gucken, was passiert. Und dann kann man überlegen, wie er dann wieder spielt. Aber das ist das Problem, was sie jetzt haben. Ich würde mich super über Minshew freuen. Ich glaube, das wäre echt ein smarter Move, der eh weg will. Der ist noch immer noch irgendwie so Starting Quarterback, weil es noch keine andere Entscheidung gab. Aber der weiß ja, wie sein Schicksal da aussieht. Und der hat gezeigt, dass es cool wäre, den mal hinter einer starken O-Line zu sehen. Das würde ich spannend finden. Und ich glaube, der könnte Carson Wentz auch langfristig eine Gefahr werden.
Das könnte auch, denke ich, auf jeden Fall. Wie gesagt, er hat dann vor allen Dingen auch die angesprochenen Waffen, die hätte er dann eben auch. Und die hat er in Jacksonville ja eigentlich nicht wirklich. Ne? Und das wäre natürlich schon eine interessante Geschichte. Er ist noch jung, der hat Bock und so weiter. Ja, wie gesagt, ist halt die Frage, ob das Team sagt, okay, wir würden den in der Division abgeben. Alternative wäre halt wirklich zu gucken, ob du noch irgendwo einen Veteran kriegst, der eventuell überbrückt, wenn du von Eason nicht überzeugt bist, weil, wie gesagt, für mich schwer vorstellbar. Und Remo hat das Anfangsprogramm ja schon angesprochen, wenn du da vielleicht, das kann halt auch passieren, dass du da mit 0-6 oder sowas rausgehst, ne?
Wo ist denn Brissett hin? Den habe ich noch im Kopf.
Ist der nicht zurück nach New England oder so?
Ne, die holen alle zurück, aber ich glaube, Brissett haben sie noch nicht zurückgeholt, wenn ich es im Kopf habe. Aber den habe ich lange nichts mehr gehört. Der ist einfach so gedroppt worden und ja. Ich glaube, Free Agent und Frührente. genau, ich gehe nochmal auf die Community ein. Ganz spannend zu sehen. Pat Cooper sagt, wenn die Jacks Minshew traden, dann nur um bewusst einen Division-Rival zu schwächen. Das sehe ich anders. Andy sagt, die Rams und 49ers schaffen es auch, erfolgreich zu spielen mit einem scheiß Quarterback. Was siehst du anders, Remo?
Ja, scheiß Quarterback finde ich da zu hart. Jared Goff war ein First Overall Pick, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Und Jimmy Garoppolo war ein Winning Quarterback bei den 49ers im Vergleich zu allem, die nach ihm kamen. Wenn man sagt, scheiß Quarterback, CJ Beathard und Nick Mullins, dann meinetwegen. Jimmy hat aber gezeigt, dass er zumindest im Vergleich zu den beiden eine klare Verbesserung ist. Und Jacob Eason, glaube ich, ist halt eher auf dem Niveau von Beathard und Mullins. Nicht auf dem von Garoppolo, und wenn er mit scheiß QB Wentz meint, dann meinte ich ja, das Ceiling ist, glaube ich, ein leicht überdurchschnittlicher Quarterback. Und wenn Flo schreibt noch, dass wir, ihr unterschätzt Wentz massiv, meiner Meinung nach, also seiner Meinung nach, und darauf antwortet der Lutz dann auch, Wentz hat ein sehr gutes Jahr, sonst nur Durchschnitt plus letztes Jahr Katastrophe. Also, das ist halt, Wentz hatte ein wirklich sensationelles Jahr, dann seine Rookie-Saison war gut und der Rest war durchschnittlich und dann jetzt eine Katastrophensaison. Katastrophe und gute Saison heben sich auf und was bleibt, ist Durchschnitt. Wahrscheinlich muss man davon ausgehen, dass Wentz, selbst wenn er fit ist, ein durchschnittlicher Quarterback ist.
gerade Brissett, haben wir schon aus der Community gehört, ist in Miami gelandet.
Ja.
Auch ganz, ganz spannend.
Bei den Dolphins, so.
Genau, also ich glaube insgesamt auch auf Twitch nochmal Hinweis Richtung Johnny Manziel und dass der gute Easton 2 Jahre nicht gespielt hat. Ich glaube, das ist genau, sind genau die Themen. Also da jemanden reinzuwerfen, ja, das kann mal 2 Spiele gut gehen, aber ich mit der Verletzungshistorie, die Wentz auch hat, leider Gottes, würde ich schon überlegen, da nochmal einen ordentlichen Stellvertreter reinzuhaben, der ihn vielleicht nochmal challenged. Ja, das ist auch mit Nick Foles am Ende schwierig gewesen bei den Eagles, aber ich glaube, das brauchst du, wenn du das Potenzial hast. Also die Colts haben ja insgesamt einen überdurchschnittlichen Kader und das so einfach wieder wegzulaufen mit so einem durchschnittlichen Quarterback oder der vielleicht verletzt ist, verletzungsanfällig ist, das würde mir sehr wehtun. Das erinnert mich so ein bisschen an die Chicago Bears, die es auch nicht schaffen, dann auf der einen Position mal ordentlichen Typen hinzusetzen, obwohl sie eine starke Defense haben, auch sonst eigentlich ganz gute Waffen haben. Da musst du einfach dann auch dafür sorgen, dass du den richtigen Playcaller hast.
Was ein fitter Andrew Luck mit dem Kader,
ja,
wo man da die Colts gesehen hätte. Eieiei.
Das stimmt.
Ja, das ist die Tragödie überhaupt. Also wenn man einen Spieler aus den letzten 10 Jahren rauspickt, wo es einfach wehtut, dass der keine ordentliche O-Line hatte, dass er so viele Verletzungen hatte, und jetzt stehen sie da irgendwie 3-4 Jahre später und du hast das Gefühl, boah, wenn der nochmal gesund gewesen wäre, das wäre schon ganz geil.
Gut. Naja.
Wollen wir jetzt schon mal einschätzen oder machen wir das am Ende?
Weiß nicht, wir haben das letzten Male gemacht. War jetzt so lange im Urlaub, ich weiß schon gar nicht
mehr. Weil du ein bisschen dran warst und das so ein bisschen festgehalten hast.
Ja, dann lass doch jetzt gleich hier Karten auf den Tisch.
Ja, fang du an.
ich habe die, wie bislang immer, die Spiele einmal durchgetippt. Allerdings hatte ich das gemacht, bevor die News kam, dass er die Surgery braucht, dringend, und den Zeitrahmen. Das haut mir jetzt tatsächlich, also ich kann ja mal kurz, ich weiß gar nicht, ob man das sieht einigermaßen. Ja. Da habe ich jetzt einen Sieg gegen die Dolphins getippt.
Den ziehst du zurück?
Den würde ich, glaube ich, zurückziehen. ich hatte 9-8 und würde dann tatsächlich auf 8-9 kommen. Vorausgesetzt, dass Carson Wentz zurückkommt. Genau, dass sie, und dann würden sie bei mir starten mit 6 Niederlagen in Folge. Fünf. In Woche 6 würden sie gewinnen.
Gegen?
Gegen die Texans.
Ja, das klingt logisch.
Geschenkt, ja.
Wie siehst du das?
Ich habe tatsächlich auch 8-9. Das habe ich auch heute Mittag, also bevor das auch rauskam mit der Operation. Ich bleibe bei 8-9, ja.
Ich bin bei 7-10. Ich hatte sogar gedacht, ob ich 6-11 mache nach der Verletzung. Ich glaube, die werden sich unglaublich schwer tun. Und dann ist mir die Frage, ich nehme den Kader jetzt, wie er jetzt ist. Wenn sie nochmal traden, dann kann das auch noch umgehen. Ich glaube, Minshew sehe ich auch 9-8, 8-9 als machbar an. Aber aktuell, glaube ich, werden die echt ärgerliche Spiele verlieren, weil du hast es genau gesagt, wenn eben ein Team in Führung geht, was haben sie für Möglichkeiten, wirklich hinterherzukommen? Man kann sich, glaube ich, das Run-Game dann schon ganz gut einstellen und das glaube ich, klappt dann nicht. Wie seht ihr das in der Community? Ich bin gespannt, wie eure Meinung ist. Also die wollen wir natürlich auch nochmal hören.
Vielleicht auch noch interessant, bevor die News rauskamen der Verletzung, waren die Colts sogar Favorit in der Division in Vegas.
Ja, auch, also ganz alles, was ich an Guides gelesen habe, sind sie auch mindestens auf Augenhöhe mit den Titans gesehen und sind wirklich, wirklich knapp dran. Also ich glaube, das hat mit Carson Wentz den jeder zugetraut. Und jetzt wird es eben spannend.
Ja, aber vielleicht kommt ja auch noch was, dann können wir uns die ganzen Vorhersagen, also wenn sie tatsächlich traden für einen Mariota oder für einen Minshew, auch wenn das meiner Meinung nach jetzt den nicht den Super Bowl bringen wird, wäre es, glaube ich, trotzdem einfach wesentlich stabiler auf Quarterback und damit hätten sie dann schon wesentlich höheres Ceiling, glaube ich, als wenn sie Jacob Eason da reinwerfen würden.
Meine erste Reaktion, die ich hier sehe, von Krille, Status jetzt 5-6 Sieger. Grüße an Krille, den haben wir auch oft am Sonntag mit dabei. Wir haben Kev, der sagt 7-10, wir haben Horus, der sagt 9-8, also sind gar nicht so weit weg von uns. Basti, kann ich ganz glauben, dass du erst 5 Niederlagen siehst und dann noch 8 Siege, aber
der Schedule wird besser.
Wir haben ja noch 12 Spiele, ne? Also.
Sie spielen noch 2-mal gegen die Jaguars und 2-mal gegen die Titans nach diesen 5 Spielen.
Siehst du die Jaguars so schlecht?
Naja, kommen wir vielleicht auch noch zu.
Ich wollte das gerade als schöne Überleitung sehen, aber.
Ach so, kommen wir jetzt direkt? Ja, gut. Ja, ich sehe die. Ich glaube, die Jaguars brauchen noch das Jahr. Ich glaube nicht, dass sie von, was hatten sie, 1 und 15 ja. Jetzt auf einmal durch die Decke gehen. Ich glaube nicht, dass sie die. Also, es passiert maximal mit Teams, wo sich der Quarterback verletzt hat, die dann schlecht waren, dann einen hohen Pick hatten und dann auf einmal wieder zurückkommen und die alte Kraft sind. Aber die Jaguars, glorreichen Jaguars-Zeiten sind jetzt schon ein bisschen her und vor allem auch einige Spieler her, die mittlerweile nicht mehr da spielen. Und ein Rookie-Quarterback, so gut er auch sein mag, besorgt selten sofort eine Winning-Season, wenn er so früh gedraftet wird.
Ich habe mir das mal ein bisschen tiefer angeguckt und das Spannende bei den Jaguars ist ja, es ist alles neu. Also es ist wirklich, also wenn man mal durchgeht, sie haben einen neuen Headcoach, Urban Meyer, auch sehr kontrovers, also war erfolgreich im College, definitiv, hat viel, sagen wir, Baustellen, andere würden sagen, ziemlich viel Schrott hinterlassen, wenn er gegangen ist. Also der schafft es auch echt, so ein College ziemlich durchzurocken und zwar noch erfolgreich zu sein, so auf sich einzustellen, dass es, wenn er weg ist, nicht mehr funktioniert. Hat einen Stil, der noch sehr College-lastig, weil er hat ja auch College gespielt, sehr viel Spread, sehr viel RPOs und ist da eben sehr flexibel gewesen. Sachen, die wir jetzt auch in der NFL schon kennen. Ganz spannend ist, dass er sich zwei Offensive Coordinator, frühere Offensive Coordinator geholt hat, einen für die Quarterbacks, einmal einen Offensive Coordinator, Daryl Bevel von Detroit. Detroit OC, ich weiß nicht, ob das jetzt so die große Pluspunkte sind, wenn man sich da holt. Wird aber ganz spannend sein, dass er schon gesagt hat, der Bevel wird callen. Also der wird die Plays callen. Das macht nicht Urban Meyer. Ich glaube, also er möchte schon ein bisschen auch NFL-Style mit reinbringen. Sie haben mit Joe Cullen, um das mal zu vervollständigen, den Baltimore Defensive Line Coordinator geholt. Der war auch schon mal DC, aber nie in der NFL. Von daher auch ganz spannend, dass der wirklich schon eine Karriere Sprung nach oben gemacht hat. Baltimore, glaube ich, schon eine der stärkeren Defensive Lines. Von daher ist das, glaube ich, was ich spannend finde, wo ich mich drauf freue zu sehen, wie die da spielen. Du hast es gesagt gerade eben schon, Remo, sie sind super jung und brauchen wahrscheinlich noch Zeit. Ich glaube, das ist so das, was man bei den ganzen Team echt, echt spannend sieht und wo man auch ein bisschen Angst haben muss. Was heißt das normalerweise, wenn sie jung sind? Teilweise sensationelle Leistungen und im nächsten Spiel dann wirklich 3, 4 Missgriffe. Also ich glaube, dass wir ein sehr in den Leistungen sehr unterschiedliches Jacksonville sehen. Sie haben mit Trevor Lawrence, ich glaube, über den müssen wir nicht viel reden, den stärksten Quarterback der letzten 10 Jahre geholt. Andrew Luck ist vielleicht der letzte Quarterback, der so gute Predictions hatte, der so gut eingeschätzt worden ist von den Experten. Von daher extrem spannend, den jetzt endlich mal live zu sehen. Also da freue ich mich auf die Preseason auch. Da mal, muss nicht das Spiel nachts sein, aber die Highlight-Clips zumindest mal zu sehen, wie der performt. Sie haben unglaublich sonst auch rumgemischt und rumgewechselt. Sie hatten aber auch das meiste Cap-Space, hatten unglaublich viel Geld, um Spieler zu holen auf der Free Agency in einem Jahr, wo alle eigentlich wenig Geld hatten, was eigentlich extrem spannend ist. Und auf der anderen Seite hatten sie, glaube ich, in den ersten drei Runden fünf Picks, die sie machen konnten, hatten unglaubliches Potenzial. Also nicht nur Trevor Lawrence als ersten Pick, sondern eigentlich ja sogar noch zwei weitere First-Round-Picks, wenn man mal den ersten aus der zweiten Runde nochmal mitnimmt. Haben da nach Trevor Lawrence mit Travis Etienne jemand geholt, der Teamkollege von Lawrence im College war, aber jetzt eher überraschend war. Also dann einen Running Back zu holen, nachdem du dir gerade erst mit Robinson eigentlich einen ordentlichen Running Back ins Team geholt hast, der gut performt hat, der ordentlich da ist, war so ein bisschen verwundert. Ich glaube, Etienne ist spannend, weil er eben auch Ball fangen kann, weil er auch nicht nur den Ball von der Grundlinie laufen lassen muss, sondern einfach Möglichkeiten eröffnet. Sie haben insgesamt sich verstärkt. Ich glaube, das ist eigentlich der spannendste Spieler, den ich gefunden habe, ist Marvin Jones. Noch ein zweiter Wide Receiver, aber auch da die Frage mit DJ Shark, hast du einen ordentlichen Wide Receiver 2? Jetzt holst du mit Marvin Jones nochmal eigentlich einen zweiten Wide Receiver, der nicht auf Wide Receiver 1 Qualität bisher ist. Du hast mit Chenault Jr. nochmal einen Slot Wide Receiver, der irgendwie gefühlt kurz vorm Breakout ist, den du jetzt nochmal ein bisschen weiter verstärken kannst, mit dem du was machen kannst. Also wirklich spannend, was sie da haben. Mir fehlt so richtig der ganz, ganz starke Wide Receiver, der wirklich ein Cornerback oder der auch gedoppelt wird, der so ein bisschen irgendwie eine Veränderung der Defense bringt. Mit Marvin Jones hast du jemand Schnelles, der kann schon Separation schaffen. Mit DJ Shark hast du jemanden, der super stark ist, der sehr körperlich ist. Aber also mir fehlt da noch mal eine Klasse drüber, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich glaube, sie werden sehr viele RPOs spielen, sie werden sehr College-Style spielen, haben dann mit Etienne wirklich einen spannenden Spieler, aber also Wide Receiver haben die unglaublich viele, aber niemanden, der ganz oben da ist. Also Dorsett läuft da noch rum, wo ich nicht wirklich weiß, was der denn jetzt noch bringt. Johnson läuft da noch rum. Die einzige Position, die da wirklich schwierig ist, sind die Tight Ends. Ich habe gleich vorher schon gefragt, kennst du O'Shaughnessy noch? Ich weiß nicht, Remo, ob der dir was sagt oder du weißt, wie der performt hat. Da ist irgendwie auch nicht viel. Wir haben natürlich Tim Tebow, aber da müssen wir mal gucken, ob er das Team schafft. Es ist ja witzig, immer in den Trainingscamps, ich habe 3-4 Catches gesehen, wo er direkt hochgejubelt ist, wie geil er ist. Ohne O-Line dann einen Catch zu machen als Tight End, der da durch die Endzone läuft. Okay, finde ich in Ordnung. Ich glaube, wir haben insgesamt, und das ist dann immer ganz spannend zu sehen, eine O-Line, die durchschnittlich ist, die aber auch echt wirklich keine Schwächen hat. Also die sind geblieben, keine Wechsel. Wir sind relativ stagnierend, aber das ist so eine Mittelmaß-O-Line, würde ich sagen, wo du jetzt kein Problem hast. Du hast mit Linda einen Center, der okay ist, der wirklich eher zum oberen Drittel gehört. Du hast Guards, die in Ordnung sind. Die Tackle fallen so ein bisschen ab vielleicht. Aber am Ende hast du dann eine ordentliche O-Line, die für einen Rookie-Quarterback, und wir kennen es alle, wir haben es letztes Jahr gesehen bei den Bengals, doch überdurchschnittlich gut ist. Und ich glaube, das ist wichtig für Trevor Lawrence, dass er da eben die Möglichkeit hat, jetzt nicht jedes Mal 8-6 zu bekommen, irgendwie kurz vor der Verletzung zu stehen. Ich glaube, dass Trevor Lawrence da überleben kann. Der ist auch mobil, der kann sich auch bewegen, der kann was machen. Also ich glaube, am Ende, du hast eine Offense, die spannend ist, die aber 1-2 Jahre noch braucht und die vielleicht dann auch nochmal, und vielleicht sind das Marvin Jones und DJ Chark in diesem Jahr, dass sie sich nochmal weiterentwickeln, einen Sprung machen. Ich glaube, aber denen fehlt nochmal so ein Julio Jones, wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein bisschen Erfahrung auf der Position. Nochmal jemand, der wirklich ein Magnet ist für die Defense, die drauf guckt. Das ist der Mann, der mir, glaube ich, noch fehlt. Und Tight End, die werden wahrscheinlich seltenst mit zwei Tight Ends spielen. Also ich glaube, dann bist du eben bei einfachen zwei Running Back Sets, Spread mit vielen Wide Receivern. Also die wirst eben dann, und das passt ja auch relativ gut zu Urban Meyer, dann eben einfach andere Spielzüge spielen. Wie seht ihr das?
Ich glaube auch, dass sie viel auch quasi wie ich bei Madden viel in der Mitte Crossing und kurze Pässe spielen werden, mit gegebenenfalls zwei Running Backs, Laviska Shenault noch dazu. Da wird er sich schon oder werden sie sich schon was Schönes ausdenken, was bestimmt auch Spaß macht zu gucken. Also ich werde auch auf jeden Fall, habe ich Bock drauf, mir die Jaguars anzugucken, was Trevor Lawrence da spielt, was Shenault spielt, den ich letzte Saison schon gerne gesehen habe, wie sie Etienne einsetzen, wie viel Zeit James Robinson noch bekommt. Das ist alles schon spannend. Es ist auch spannend, ob Josh Allen noch einen Schritt machen kann, dann vielleicht als Pass Rush auch.
Direkt in den Defense, das sind wir noch gar nicht.
Ach so, sind wir. Sorry. Ja, dann bin ich fertig.
Wie siehst du die Offense?
Auf jeden Fall spannend. Und ich denke aber, dass sie wirklich noch ein bisschen Zeit brauchen werden. 2 Jahre, bis sie wirklich auf so einem Level sein können, wo man wirklich sagt, okay, Trevor Lawrence, dann, ich denke mal, wenn sie dann nächstes Jahr im Draft oder so vielleicht nochmal einen Rookie-Wide-Receiver holen oder es schaffen irgendeinen Veteranen, also großen Namen in Anführungszeichen, von dem Projekt und sowas zu überzeugen, dann können die Jaguars da auch definitiv den nächsten Schritt machen. Aber
die haben ja noch so einen Quarterback mit Minshew, der QB2 ist, wo wir eben gerade drüber geredet haben, vielleicht ja zu den Colts. Wäre das nicht jemand, um nochmal einen besseren Wide Receiver zu kriegen, um da was zu locken?
Ja, das passiert ja nicht so oft, ne? Dass du Spieler für Spieler trades oder so, das passiert ja relativ selten, sag ich jetzt mal. Und da musst du halt auch wirklich ein Team haben, was dann wirklich Need auf Quarterback hat und bereit ist, eventuell irgendeine Waffe abzugeben in dem Sinne. Ne? Und das werden wahrscheinlich die wenigsten sein.
Bei den Texans und du gibst denen einen Minshew und kriegst dafür einen Brandon Cooks. Wäre für mich ein perfekter Deal für beide.
Was?
Auch schon wieder so ein In-Division-Trade, ja. Das ist immer so schwer vorstellbar. Und Brandon Cooks, der ist ja auch nur einmal schief angucken von der Concussion entfernt. Das ist halt auch immer so das Problem, was du bei dem halt hast, ne?
Aber da sehe ich für beide Teams nicht. Also ich glaube, die Texans ohne Brandon Cooks haben die wirklich gar keinen mehr, der irgendwie Spaß machen könnte. Und wie viel besser ist Minshew als Tyrod Taylor? Ja. Also sehe ich jetzt vom Need nicht so. Ich glaube, da ist bei den Colts ist tatsächlich mehr Not am Mann. Das könnte tatsächlich sein, dass die mal anklopfen zumindest.
Gehen wir zur Defense. Du hast gerade schon gesagt, Allen verletzt letztes Jahr. Ich glaube, das ist der Starspieler dieser Defense. Ehrlicherweise war das die schlechteste Defense, die du letztes Jahr in der NFL hattest. Also die hatten ein massives Problem im Running Game. Die konnten eigentlich keine Runs stoppen. Sieht man auch direkt wirklich vorne in der D-Line. Neue Leute, sie haben Geld investiert, um sich eigentlich überall zu verstärken. Da kam Shaquille Griffin als Cornerback, da kam Rasheen Jenkins, ein meines Erachtens nach völlig überteuerter Safety, also so stark ist er nicht für das Geld, was er bekommen hat. Aber das sind eben wo sie am meisten Geld ausgegeben haben. Du hast mit Brown und Robertson Harris eigentlich zwei Defensive Linemen, die neu da sind. Und du hast, und das ist die einzige, was eigentlich positiv und gut war in dieser Defense, waren die beiden Linebacker, Jack und Schobert, die bleiben, die sind weiter da, aber die hatten letztes Jahr eben keine Chance, wirklich was zu machen, weil der Ball so schnell in eine Richtung und wegging, dass sie eigentlich keinen Impact hatten. Es wird spannend zu sehen sein, wie diese relativ junge, immer noch eher mittelmäßige Defensive Line funktioniert. Ich bin gespannt, wie viel Shaquille Griffin, wie viel die Safeties irgendwie machen können, was da ein Unterschied da ist. Aber auch da, also CJ Henderson hat man nochmal da. Aber am Ende ist es, glaube ich, extrem spannend zu sehen, wie die sich entwickeln. Also die brauchen Zeit und die werden immer noch nicht Top-Niveau sein, sondern eher irgendwas in den 20ern, wenn man es hinterher rankt, die Defense. Trotzdem, glaube ich, besser. Aber die werden Spiele haben, wo es gut funktioniert, und die werden Spiele haben, wo die grauenhaft versagen, meines Erachtens nach. Und ich bin wirklich gespannt auf Josh Allen. Das ist wirklich also das Kernstück. Und dann zu sehen, wie viel Druck der machen kann. Der hat letztes Jahr, glaube ich, nur die Hälfte der Spiele gemacht und war trotzdem euch drittbester im Ranking des Pressures. Also da ist am Ende jemand, der wirklich, wirklich stark ist. Das ist, glaube ich, am Ende für die wichtiger, um am Ende zu gewinnen. Die Offense, die funktioniert, die macht Punkte. Die Defense, die muss sich massiv steigern in den nächsten Jahren, damit sie da wirklich weiterkommen. Da haben sie auch viel Draftkapital rein investiert, was sich in den letzten 10 Jahren dann sozusagen pulverisiert hat, weil die Leute weg wollten, weil sie sich nicht so entwickelt haben. Also da werden wir wirklich, glaube ich, gespannt sein, wie sie sich entwickeln und was da passiert. Das macht aber, und da ist die Defense auch noch nicht so weit, wie die Offense aktuell ist. Das wird der Faktor sein, wieso sie nicht wirklich eine positive Saison kriegen. Also für mich sind sie aktuell im besten Fall bei 7 Siegen und das wären 6 Siege mehr als letztes Jahr. Aber ich glaube, realistisch wäre 4, vielleicht 5 Siege maximal. Die haben auch 2 Spiele gegen die Texans, die habe ich schon mal mitgenommen. Und dann muss man eben gucken, was man gegen die Bengals zum Beispiel macht, was man gegen die Jets in Woche 16 macht, wenn die auch wieder aus allen Playoff-Rennen rausgeschieden sind. Und dann vielleicht nochmal ein glücklicher Sieg. Also ich komme wirklich sehr, sehr positiv gedacht auf 5 Siege.
Ja, ein bisschen, also ich frage mich, wer kann neben Josh Allen noch Druck auf den Quarterback machen? Miles Jack ist ein super Linebacker, ist jetzt aber keiner, der irgendwie dann doch mal blitzt viel, also der wird einfach nicht viel eingesetzt als Blitzer.
Wie und sonst du haben sie ja mit der Defensive Line.
Ja, also. Eben. Und du hast noch Chaisson gedraftet, der nichts gebracht hat. Ich glaube, der muss einen Riesensprung machen, damit es da irgendwie vorwärts gehen kann, weil ich sehe die Line immer noch als schlecht. Ich sehe das Defensive Backfield auch immer noch nicht als gut. Shaquille Griffin ist auf jeden Fall eine wichtige Verbesserung, aber da ist trotzdem viel zu viel Fragezeichen. Und meiner Meinung nach sind die einzigen wirklichen Blue-Chip-Player in der Defense sind Josh Allen und Miles Jack. Und das ist nicht genug. Das ist einfach.
Wie siehst du deren Draft? Der hat Walker Little sich geholt, einen Cornerback mit Tyson Campbell sich noch geholt aus Georgia. Siehst du da? Also ich habe gerade bei Walker Little habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob der von Anfang an spielt. Ich glaube nicht im ersten Spiel, aber relativ früh wird der seine Einsatzzeiten kriegen. Also ich glaube schon, dass da Entwicklung da ist, aber die brauchen Zeit. Also und du brauchst da nochmal 1-2 Spieler, die du woanders holst und dann nochmal verstärkt. Aber also ich sehe da was, aber das braucht wirklich wahrscheinlich noch 2 Jahre.
Ja, also dieses Jahr nicht. Deswegen habe ich auch mit neuem Head Coach, mit neuem Quarterback, auch wenn er so talentiert sein soll, habe ich die Jaguars mit einem katastrophalen Start in die Saison. Und zwar verlieren die bis Woche 14 bei mir alle Spiele, inklusive Woche 1 gegen die Texans.
Und Woche 4 gegen die Bengals. Und
ja, in Cincinnati, muss man sagen. Hm. Und landen am Schluss bei tatsächlich nur 3 Siegen bei mir. Und will damit nicht sagen, dass die Zukunft nicht rosig aussehen kann in Jacksonville. Ich glaube einfach, dass das keine einfache Saison ist für die Jaguars.
Aber wäre wieder eine gute Möglichkeit, sich Draftkapital zu holen im nächsten Jahr. Ich meine, ich glaube, die 49ers haben damit auch Erfolg gehabt, dass sie nach ihrem Quarterback sogar nochmal eine schlechte Saison hatten, oder?
Ja.
Wie siehst du es? Muss nicht immer schlecht sein. Ich habe auch mit viel Wohlwollen, ich habe überlegt, ob ich ihnen 6 Siege gebe. Ich bin bei 5 gelandet. 5-12. Ja. Es fehlt einfach der gute oder der Wille, daran zu glauben, dass es für mehr reichen kann. Ne? Es ist so cool Trevor Lawrence auch am College gewesen ist, das war ja wirklich, wenn man sich die Spiele von ihm angeguckt hat, das war ja echt einfach nur geil. Es hat echt Laune gemacht. Aber ja, Urban Meyer, Rookie Head Coach, der zwar college-mäßig viel Erfahrung hat in der NFL, ist aber nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Das haben so viele. Nick Saban zum Beispiel als populärer Vorreiter, was das angeht. Pete Carroll damals, der unheimlich lange gebraucht hat, um den Schritt vom College in die NFL zu schaffen. Das ist alles so, es ist wirklich schwer vorstellbar und deswegen 5 Siege und das wäre dann, überleg mal, das ist schon mal eine Steigerung. Und ja, mehr ist da für mich nicht drin. Tut mir leid, Kutsche.
Ich glaube, Kutsche, hast du 4 oder 5 jetzt gesehen?
5.
5,
auch 5. Ja.
Das ja. Ich schreibe das ja alles auf. Wir müssen das ja hinterher dann auch festhalten, damit wir mal, in einem halben Jahr darüber reden können.
Genau, damit uns das wieder um die Ohren geklatscht wird. Genau. Unser, der Freund der Sendung, Fixi Hartmann, erwähnt bitte noch, dass wir Special Teams und Kicker nicht vergessen sollen. Hast du da irgendwie bei ist immer noch Josh Lambo in Jacksonville?
Ich meine, sag mal, immer noch Josh Lambo, ne? in Action. Es ist insgesamt. Ganz spannend. Hauschka war am Ende noch da, der ist retired jetzt. Mhm. Aber ansonsten, ich glaube, es macht nicht den großen Unterschied. Also ich glaube, dass die Jaguars andere Probleme haben. Also für mich sind die Special Teams dann spannend, wenn wir Teams haben, die auf einem hohen Niveau sind, wo das der entscheidende Punkt ist. Das war für die Patriots immer der entscheidende Punkt, um dann nochmal die Teams, die denen eigentlich fast ein bisschen unterlegen waren, nochmal zu schlagen. Ich glaube, bei einem Team, was fast 3, 4, 5 Siege hat, ist das nicht der Fokus, auf den wir gucken sollen.
Wird kein Game Winner werden.
Das wird nicht der entscheidende Faktor sein, wieso sie Spiele gewinnen oder verlieren.
Ganz genau.
Ja, vielleicht verlieren sie mal eins, wenn sie einen beschissenen Kicker haben, der irgendwie, keine Ahnung, gar nichts mehr trifft. Aber es ist selten der Faktor, der jetzt irgendwie den Unterschied macht, dass sie 6, 7, 8, 9 Spiele gewinnen. Und das, glaube ich, ist für mich der Faktor, wieso ich da jetzt gerade bei den Teams nicht so drauf achte.
Ja, kann man, denke ich, definitiv vernachlässigen.
Fair enough.
Genau, ich glaube, guck mal in die Community, was da so gesehen wird. Nathan Peterman Can sagt, 3-14, der Umbruch wird etwas dauern. Der Lutz sagt, 7 Siege mehr als letztes Jahr zu Flo R. Ich weiß nicht, was Flo R. gesagt hat. Der hofft 8 bis 9 Siege, dann wäre ich zufrieden fürs erste Jahr von Meyer Lawrence. Ist eine Ansage. Also ich glaube, also realistisch der optimale Fall, der laufen kann, sind, glaube ich, 8, 9 Siege. Also ich kann 9 glaube ich schon nicht. Vielleicht 7, 8 Siege. Also ich glaube, mehr kann man sich da nicht wünschen und wäre auch merkwürdig. Mal gucken, was die anderen hier noch gesagt haben. Kev sagt, ich bin bei 5-12, Offense jung, Defense unterdurchschnittlich, sagt der Lutz, 5-6 Siege, Top 10 Pick für die Jaguars. Genau, ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Markus Schober geht schon nach Houston, da sind wir noch nicht ganz. Das ist unser Highlight heute am Ende. Wir werden jetzt, glaube ich, erstmal einmal über die glorreichen Titans sprechen, oder?
Ja, Tennessee Titans. Die große Frage, die sich mir bei der Vorbereitung auf die Titans gestellt hat, ist so das Oberthema, so dieses große If oder was wäre, wenn. Ne? Was ist, wenn Derrick Henry weiterhin so unfassbar dominant laufen kann? Ne? Stellen sich die gegnerischen Teams wieder mit 8 Leuten in die Box und geben dadurch im Passing-Game wieder ordentlich was preis? Ne? Was ist, wenn Julio Jones wieder der Julio Jones von 2015 ist, wo er mit 136 Catches und 8 Touchdowns und fast 14 Yards im Schnitt die Liga einfach dominiert hat, da wird sich dann jeder denken, Mensch, warum haben die denn keinen First-Round-Pick für den bezahlen müssen, sondern nur einen Second- und einen Fourth-Rounder? Ne? Und wenn man dann auf die andere Seite des Balls guckt, was ist denn, wenn Bud Dupree, der ja von meinen Steelers gekommen ist, wieder zu der Form zurückfindet, die er halt vor seinem Kreuzbandriss hatte? Und was ist, wenn der Rookie-First-Rounder Caleb Fairley, den sie mutig, finde ich, gedraftet haben an der Stelle, weil der Junge hat immerhin schon 2 Rückenoperationen hinter sich in seiner College-Zeit. Also es kann viel gut laufen, es kann aber auch unfassbar viel komplett nach hinten losgehen. Du hast dazu noch deinen Offensive Coordinator verloren. Arthur Smith ist jetzt Head Coach in Atlanta geworden. Du hast auch einen neuen Defensive Coordinator.
Der vorher die O-Line gecoacht hat.
Ja, es ist so ganz, ganz irgendwie alles eine ganz merkwürdige Geschichte. Und wie gesagt, Julio Jones, bei dem darfst du, finde ich, auch nicht vergessen, der Mann ist schon 32. Der letztes Jahr, ab Woche 3, war der immer auf dem Injury Report, questionable mit seinem Hamstring. Ab Woche 14 war er komplett raus mit dieser Verletzung. Der Mann kriegt mal eben 37 Millionen Dollar jetzt noch. Also das, wenn man sich das mal so vorstellt, wie gesagt, 32. Und wenn du an den Namen denkst, denkst du natürlich, ja klar, mit Julio Jones kannst du nicht viel verkehrt machen. Gerade wenn du auf der anderen Seite einen AJ Brown stehen hast, der knapp über 1000 Yards letztes Jahr gemacht hat und der ja nun einer ist, den kannst du zwar covern, aber du kannst ihn nicht tackeln. Wenn der den Ball hat, ja, dann kannst du gerne versuchen, da was anzustellen. Und im Backfield hast du eben Derrick Henry stehen, der über die letzten beiden Jahre fast 800 Carries gemacht hat, der jetzt in den 2000 Yards Club reingekommen ist, der über 2000 Rushing Yards im letzten Jahr gemacht hat und der, ich weiß gar nicht, ich glaube 500 Yard Games oder sowas in den letzten zwei Jahren oder sowas hatte, ist einfach unfassbar krass, was der für eine Workload gekriegt hat. Und die Frage stellt sich jetzt eben, kann der das jetzt auch im dritten Jahr? Schafft er das nochmal? Oder passiert halt das, was sonst immer bei diesen Leuten, ich habe eine Statistik gesehen, es waren, glaube ich, 31 Spieler, die eine vergleichbare Workload in einem Jahr hatten, 29 von denen konnten das im nächsten Jahr nicht halten. Und es ist jetzt eben die Frage, Derrick Henry hat zwei so eine Saisons hingelegt und dem war das ja auch egal, wenn die 8 Leute in die Box gestellt haben, der hat den Kopf runtergenommen und ist da reingewalzt. Das große Problem, was sich da denn halt immer gezeigt hat, wenn Derrick Henry unter 113 Yards gemacht hat im Spiel, haben die Titans einen Rekord von 3-5. Ne, wenn man überlegt, letztes Jahr Rekord von 11-5, ne, you do the math, und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und,
aber ist nicht der größte Verlust Arthur Smith,
ja,
und dessen Scheme, dass er irgendwie also wirklich ligaweit bekannt ist, dass das gefürchtet wird, wo sie jetzt 2 Jahre lang Zeit hatten, sich einzustellen drauf, es trotzdem nicht wirklich hinkriegen. Ich meine, also wenn man über die Titans redet, redet man ja weniger über Mike Vrabel als über Arthur Smith, halt, genau, das Gefühl. Also das war der Coaching-Star dieses Teams und der ist jetzt weg. Und das ist, am Ende ist, glaube ich, Derrick Henry da, wo wir das Gefühl haben, das ist der am meisten darunter leiden könnte.
Das vermute ich nämlich auch. Das wird das Problem werden, ne? Also das. Und wie gesagt, nach dem Workload, den er gekriegt hat, das nochmal wieder jetzt zu duplizieren mit einem neuen, der neue Offensive Coordinator, der ist zwar kein Unerfahrener, der hat auch schon 20 Jahre auf dem Puckel, aber der war, glaube ich, nur einmal Offensive Coordinator in Oakland.
Downing reden wir drüber.
Ja, genau. Und ansonsten.
Der kommt ja auch, er war Tight End Coach, der kommt ja aus dieser Offense. Also
genau.
Am Ende kennen die sich ja und wissen, was sie da machen. Und trotzdem ist dann die Frage, wenn der signifikante Typ da nicht mehr da ist, mit Arthur Smith, der weggeht, die Frage, was macht das mit so einer Offense?
Ja.
Ich glaube aber weniger, dass das Running Game darunter leiden wird, als das Passing Game. Weil, ja, gut, Derrick Henry, so kreativ waren sie im Laufspiel nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Also sie haben ja jetzt keine Running Plays aufgezogen, wie es die 49ers.
Wussten sie ja aber auch nicht.
Eben, müssen sie halt nicht. Mhm. Da haben sie mit Derrick Henry jemanden, dem du auch sagen kannst, hier ist das A-Gap, das ist gegebenenfalls leicht offen, vielleicht eigentlich auch zu, aber nimm's trotzdem.
Mhm.
Und
du machst das schon auf.
Das hat halt funktioniert. Und jetzt die Hoffnung für Titans-Fans ist, glaube ich, dass durch Julio Jones jetzt eine Waffe da ist, die sie davor halt nie hatten. Klarer Nummer 1 Receiver, wodurch die Box einfach nicht so voll sein kann. Wodurch sich dann mehr Räume ergeben für Derrick Henry und gegebenenfalls die Workload aber bestenfalls verringert, weil, also, ich kann mir kaum vorstellen, dass du dem noch so eine Saison aufdrücken willst. Und dann stellt sich am Schluss meiner Meinung nach die Frage, nach dem Abgang von Arthur Smith, wie kreativ kann das Passing Game sein? Wie gut ist Ryan Tannehill ohne Arthur Smith? Und wie gut ist Julio Jones auch noch? Das sind einige Fragen, die es zu klären gilt, glaube ich, bei den Titans. Und vielleicht ein Tick zu viele Fragen.
Welche Spiele haben sie eigentlich verloren in der Offense? Adam Humphries, okay, nicht so stark. Corey Davis, finde ich, tut am Ende extrem wiss. Jonnu Smith als Titan. Wisst ihr, wie der Titan von den Titans jetzt heißt?
Anthony Firkser.
Anthony Firkser, der war ja letztes Jahr auch schon so ein bisschen mit drin.
Genau,
aber ansonsten ist da halt nichts, ne?
Genau.
Und Corey Davis, das hat natürlich schon wehgetan, weil der
in die Deep Threat
gewesen ist, ne? Das fällt jetzt halt weg, weil. Genau. Ja. Ne, die Offensive Line, die ist geblieben, die war auch schon stark. Ne, Taylor Lewan kommt zurück und so weiter. Aber ja, es ist.
Aber für mich Smith, Jonnu Smith wird auch als Blocker fehlen, beispielsweise für Henry. Weil Firkser ist ein guter Receiving Tight End. Ist nicht so der Blocker.
Nee. Ist auch kein sensationeller Receiving Tight End. Also der ist.
Nein, nicht sensationell, aber er ist nicht schlecht.
Ja.
Und da sind meiner Meinung nach, haben die Titans halt viele Fragen. Wie ausschlaggebend das in der Division allerdings ist, ist dann nochmal eine andere Frage.
Ja. Ja, in der Defense geht es ja halt auch noch weiter, ne? Also, die haben, wie gesagt, im Pass Rush, die haben letztes Jahr 19 Sacks geschafft. Damit sind sie auf Platz 30 gelandet von 32. Also schon mal. Das ist ja schon ziemlich schlecht. Harold Landry war Sack-Leader mit 5,5 Sacks. Die hatte Bud Dupree, glaube ich, bis zu seiner Verletzung schon locker geschafft. Die Frage ist jetzt halt natürlich, du bist mit Dupree, der hat sich im Anfang Dezember verletzt, Kreuzbandriss. Du kannst also davon ausgehen, ja, er wird möglicherweise zum Saisonstart wieder auf dem Platz stehen. Aber ob er dann wieder bei 100% ist, das ist die eine Frage. Die nächste Frage ist halt für mich, ob er halt als der für mich Nummer 1 Pass-Rusher, der dann wahrscheinlich auch die stärksten Gegner in der Offensive Line und die Double Teams und sowas kriegt, kann der da überhaupt so produktiv sein? Weil, wie gesagt, Harold Landry mit 5,56, das erschreckt mich jetzt nun nicht so wirklich. Die Defensive Line, da haben sie zwar auch Upgrade gemacht, aber das ist auch nichts, wo jetzt so furchtbar viel Druck entstehen wird. Und diese Moves mit verletzten Spielern, da sind sie ja, wie gesagt, das gehen sie durchaus gerne mal ein. Letztes Jahr haben sie halt Jadeveon Clowney gehabt. Dem haben sie viel Geld bezahlt dafür, dass er, keine Ahnung, gefühlt 3 Minuten auf der Koppel gestanden hat und nichts beschickt hat. Dann gehst du halt im Draft ein Risiko ein mit dem Caleb Fairley in der ersten Runde, der vom Talent her sicherlich ein Top-10-Pick wert gewesen wäre. Aber gerade, ne, du, Remo, du als unser Rückenspezialist, wenn du zweimal am Rücken operiert wurdest, wenn du es einmal hast, dann den Scheiß wirst du halt auch nicht wieder los. Und er muss halt jetzt auch ein Adoree Jackson und ein Malcolm Butler ersetzen, ne, zusammen mit Janoris Jenkins, von dem man auch erstmal sehen muss, ob er überhaupt 17 Spiele in einer Saison machen kann. Das weißt du alles nicht. Gut, du hast dann Kevin Byard als Safety hinten dran noch. Aber insgesamt, also hat die Defense sich nicht wirklich verbessert, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie groß anders seht, aber es ist halt für mich insgesamt auch ein sehr, sehr großes Fragezeichen in Tennessee. Aber in der Division, naja, wird es wahrscheinlich reichen, ne?
Also ich glaube auch für die Division, den Division-Titel, den kann den Titans eigentlich keiner wegnehmen. Also da muss so viel passieren. Mhm. Aber ich finde das ganz spannend, in der Community auch zu sehen. Also glaube ich, Markus Schober ist da bei uns. Die Titans haben keine Konkurrenz. Jetzt Colts und Quarterback erst recht nicht. Mhm. Auch mit Julio und Brown auf dem Feld kann der Gegner die Safeties nicht in die Box ziehen. Wenn der OC es nicht verbuggt, sollte das reichen. Ich glaube, ja, das stimmt. Ist natürlich immer die Frage, wie es dann läuft und was dann passiert und wie stark Derrick Henry noch ist. Also ich glaube, da hängt sehr, sehr viel dran. Von den Namen her, wenn die alle fit sind, ist das eine sensationelles Offense, aber das wird spannend. Marco Schubert hat abwarten, dass mit Julio seine Anschuldigung rauskommt, zwecks dem Handel von Drogen. Da habe ich noch nicht wirklich viel von gehört. Ich glaube, da müssen wir nicht so viel Angst haben. Wäre mein Gefühl. Aber da sind schon viele, viele Fragen. Für mich der Kommentar des Tages, bisher Pat Cooper, Titans sind auch nur ein billiger Abklatsch der Cologne Centurions. ja, wenn man dann gerne wie Heidelberg in Köln über einen Running Back kommt, dann ist das zwar ähnlich. Aber ich glaube, das kann nicht die eine Dimension sein, die wir da haben. Und ich bin gespannt. Für mich ist es wirklich das Jahr des Ryan Tannehill. Ist der wirklich mehr als ein Durchschnittsquarterback, der sehr von seinem Scheme seines OC profitiert und des Running Backs, den er da hat? Oder kriegt er auch solche Waffen wie Julio Jones wieder auf ein Niveau, was sie früher mal hatten? Und das wird wirklich spannend. Ich meine, Julio Jones ist auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre Matt Ryan gewöhnt. Ich glaube, das ist schon ein Premium, was du da an Bällen bekommst.
Klar.
Mal spannend zu sehen, wie das mit Ryan Tannehill wird, weil das werden nicht immer die kurzen Gurken sein.
Ja, ist die Frage, ein bisschen wie beim Ei und dem Huhn. Julio, Matt Ryan. Ist Matt Ryan so gut, weil Julio so gut war? War Julio so gut, weil Matt Ryan war? Waren einfach beide gut? Es wird spannend, glaube ich. Es wird spannend, wie Julio da funktioniert, wie Tannehill funktioniert. Wird auch ein Team sein, wo ich auf jeden Fall ein genaueres Auge drauf werfen werde, weil ich das alles ganz spannend finde. Was mir beim Schedule aufgefallen ist, der Titans, die spielen auch viele Gegner, wo ich nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Die eine sehr große Spanne haben zwischen, kann katastrophal werden, kann sehr gut werden. Also sie spielen gegen die Saints beispielsweise, wo, finde ich, ist eine Riesenspanne. Die Patriots haben eine Riesenspanne. Die Steelers haben meiner Meinung nach eine Riesenspanne. Die Dolphins haben eine relativ große Spanne. Und deswegen ist auch der Schedule, finde ich, so schwer vorherzusagen für die Titans. Ich glaube auch, dass sie am Schluss die Division gewinnen. Und bei mir landen sie aber bei 10-6.
Aber wollen wir mal die Spiele durchgehen?
10-7 oder 11-6?
10-7, Entschuldigung.
Aber wollen wir mal durchgehen? Ja. Die fangen an mit den Cardinals, wo ich auch sage, Augenhöhe. Dann Seahawks, dann aus...
in Seattle.
Genau, dann die Indiana Colts, da sehen sie jetzt gut aus. Dann die Jets, die Jacks, das sind drei Siege, die sie einplanen müssen. Dann gegen die Bills, die Chiefs, dann nochmal die Colts, wo man gucken muss, wie es aussieht. Rams auch Top-Kandidat, Saints. Wissen wir nicht. Also ich finde, die haben immer so Phasen von wirklich starken Spielern, der drei, wo sie wirklich alle drei gewinnen müssen. Und da ist eben spannend zu sehen, wie sie sich da insgesamt zeigen. Und am Ende dann, und der Endspurt, außer das Texans-Game in Woche 18, ist eben wirklich spannend mit Steelers, 49ers, Dolphins. Das kann meiner Sache wirklich in alle Richtungen gehen.
Ja.
Definitiv.
Also, was habt ihr denn getippt?
Ich habe sie bei 11-6 oder bei 10-7 nur hier für die...
10-7.
Also ein Sieg weniger als letztes Jahr.
Ja.
Ja, ich auch. Ich bin auch bei 10-7.
Ihr seid ja ein bisschen langweilig hier. Wir müssen ein bisschen was raushauen.
Ja, das ist mega langweilig. Wir sind hier alle auf dem selben Boot.
Ja.
Also ich sehe sie jetzt einfach mal bei 8-9. Wir werden alle negativ haben in der Division.
Das ist spannend.
Ein bisschen Diskussion hier reinzukriegen. Ansonsten ist ja langweilig in den Kommentaren.
Aber gefällt mir, ja. Gefällt mir.
Die guten alten AFC South-Tage sind zurück.
Ja.
Geil.
Peyton Manning wird sich freuen.
Genau, wie sieht die Community?
Nee, hier ist
11-6. 8-9, zweiter in der Division, Peter Gänger, komm, bin ich gar nicht alleine. 12-5,
Kev, oder
11-6, aber 12-5.
Das ist schon sportlich. Also 12 Spiele gewinnen.
Jackpot sieht es ähnlich. Schlechteste Division der Liga. Titans gewinnen sie aber mit 8 oder 9 Siegen.
Schlechteste Division ist immer noch die NFC East.
Bei Peter Gänger interessiert mich noch, wer denn Erster in der Division wird, wenn es die Titans Zweiter werden.
Ich war bei den Colts vorhin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Okay, na schade. Ich dachte, da kommt das ganz Wilde.
Der Spielplan ist nicht der schwerste, 11-6. Also das ist vielleicht auch der glückliche Thema, dass sie wirklich nicht so viele Division-Games haben. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass man hier 1-2 Unentschieden sieht, weil die Teams sich echt quälen.
Ja, ich habe die übrigens bei 10-7 habe ich trotzdem die Titans in der Division mit 5-1.
Ja, besonders wenn Derrick Henry halt gegen die Texans oder sowas, da kannst du ja schon die 200 Yards einbuchen für ihn. Das macht er ja gerne. Ja. Also von daher.
Wollen wir weitergehen zu unserem Lieblingsteam der Division?
Ja, wo wir sie gerade angesprochen haben.
Rebo, willst du mal anfangen?
sehr gerne. ich weiß gar nicht, was ich über die Texans. Also ich habe wirklich geguckt, was kann man Positives sagen über die Texans?
Ich habe was gefunden übrigens.
Ja, bin ich gespannt, weil mein erster Stichpunkt war einfach absoluter Trümmerhaufen. Es ist wirklich, ich habe selten ein Team gesehen, was so in Scherben lag, was mit so wenig Hoffnung und so wenig auch in eine Saison geht, auf das man sich stützen kann, weil zumindest normalerweise hast du bei solchen Teams dann immer irgendwelche Rookies, auf die du dich stützen oder die du angucken willst oder die, von denen du Entwicklung sehen willst. Aber die haben zum ersten Mal in der dritten Runde gedraftet und haben Backup-Quarterback mit Davis Mills gedraftet. Also die haben ja nicht mal einen Rookie, auf den sie sich freuen können. Also Texans-Fans sind wirklich nicht zu beneiden. Die haben einen Headcoach, der noch nie Offensive Coordinator war, obwohl er schon 65 ist, der die
der
Plays callen wird.
Der Coordinator der Ravens war, was auch eine sehr lustige Thematik.
Ja, und er wird die Plays callen, so wie es jetzt aussieht. Er hat noch nie Plays gecallt in seinem Leben. Dann diese ganze Deshaun Watson-Saga, die noch absurder wird jetzt mit diesem Training Camp, wo er jetzt ja wieder dabei ist, wo er Fourth String Quarterback Reps kriegt und teilweise als Safety auf dem Platz steht, weil die Texans sich nicht die Blöße geben wollen und den als QB1 da im Training Camp stehen zu haben, weil sie wissen, der wird wahrscheinlich nicht spielen. Was macht die NFL bei der ganzen Sache? Warum ist der auf dem Platz? Warum ist der nicht auf der Commissioner Exempt List, sodass er nicht, also warum ist er da nicht jetzt schon? Weil dann müsste er keine Strafe zahlen, dass er nicht beim Training Camp ist, dürfte nicht zum Training Camp und die Texans würden nicht so scheiße aussehen und müssten ihn da ausfahren vor der ganzen Presse und dann warum als Safety, was ist das alles für ein Quatsch? Dann die Defense, da alle Identifikationsfiguren der letzten Jahre haben sie verloren. JJ Watt in der Offense, DeAndre Hopkins jetzt, Deshaun Watson, der den ja immer noch Spieler alleine gewonnen hat, niemand weiß, der hat jetzt auch, am Anfang war es nur ein Civil Case. Ich glaube, mittlerweile haben auch 10 Frauen sind dabei und klagen vom Criminal Gericht, also es kann richtig böse ausgehen. Für Deshaun Watson. Es ist von vorne bis hinten ist alles um die Texans rum, finde ich ganz, ganz tragisch. Sie haben auch dementsprechend keine großen Free Agents bekommen. Sie haben wie viel First Round Picks haben sie jetzt ausgegeben für einen Left Tackle, der zwar gut ist, aber auch nicht der jetzt der Beste der Liga. Texans-Fans tun mir einfach.
Oder? Du meinst Cannon von den Patriots, oder?
Nein, für Laramie Tunsil haben sie ja noch so viel.
Weil Cannon ist für mich die andere Richtung. Der Right Tackle auch. Also für mich waren die beiden Tackles, die fand ich okay. Kann ich sagen, ist in Ordnung, ist NFL-Niveau. Ich finde, der Running Back Room ist positiv. Also, die haben eine sehr große Masse an Running Backs, die alle NFL-Niveau haben. Also, auch das finde ich schon beeindruckend. Wo ich aber sagen muss, mit Lindsay und David Johnson schon zwei, die ich glaube, auch David Johnson ist nicht mehr der von vor 3 Jahren, aber immer noch wirklich gutes Niveau. Das letztes Jahr auch gut gezeigt, wenn man den richtig einsetzt, wenn man ihm auch ein paar Bälle fangen lässt, kann der noch was. Lindsay, wieso der zu den Texans am Ende, ich verstehe es nicht so ganz. Was ich glaube, was das einzig Positive bei dem Team ist, und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, die haben durch die Bank keine langen Verträge. Also die haben alles Verträge, die ein Jahr sind, die 2 Jahre sind. Das ist das Beste, was man zur Situation der Texans aktuell sagen kann. Und da sage ich mal, Nick Caserio, der hat bei den Patriots viel gelernt. Auch das hat er gelernt, zu sagen, wenn es scheiße ist, wenn ich scheiß Spiele habe, dann zumindest nicht zu lange an denen zu hängen. Also ich glaube, es wird wirklich spannend sein, wie bei denen die nächsten Jahre laufen. Da müssen wir gar nicht drum herum reden, was wir hier glauben. Also für mich ist ein klares 0-17, wenn die ein Spiel gewinnen, gebe ich einen aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein Spiel gewinnen wollen. Ich glaube, wir werden einen Deshaun Watson nicht eine Minute auf dem Feld sehen bei den Texans. Also Tyrod Taylor hat da den Starting-Job mehr oder weniger schon gewonnen. Und ich meine, Driscoll als Zweiter, auch das, da hört dann das NFL-Niveau für mich schon auf. Und es ist völlig egal, sie das anzugucken. Also ich verstehe nicht, wieso Ken und Tunsil da sind. Ehrlicherweise, ich glaube, Brandon Cooks möchte da so schnell wie möglich weg und würde gerne zurückgehen zu allen drei Teams, die er vorher hatte, die alle jetzt eigentlich immer noch ganz gut mitspielen. Rams, Patriots wird auch spannend die Saison. Ich hatte davor war bei den Dolphins.
Nee, bei den Saints war.
Saints. Auch da, sogar bei den Saints ist noch der Rasen deutlich grüner als bei den, bei den Texans. Am Ende, also, und die Offense ist noch so, geht ja. Die Defense, also, ich weiß nicht, wie die Defense irgendwie was stoppen soll oder irgendwas machen soll. Also, alleine in den Spielen wird Derrick Henry seine 300 Yards reinlaufen, wahrscheinlich, weil da steht ja keiner, der ihn wirklich stoppen möchte.
Also. Wahrscheinlich sogar rein joggen, ganz entspannt. Ja. Ohne Stress.
Der wartet, bis die alle umfallen.
Ja, genau.
Also es ist schon irgendwie extrem traurig zu sehen, was da ist. Also ich glaube, die Defensive Line ist für mich das, wo sie unfassbar viel Geld ausgeben und überhaupt nichts rauskriegen. Es ist schon traurig. Und ich glaube, wir müssen eigentlich einmal eine Stufe höher gehen und sagen, also David Culley, hast du schon gesagt, der ist ja nur ein Strohmann, der da sitzt. Also auch da, ich glaube, er hat einen Zweijahresvertrag bekommen. Baltimore Ravens Passing Game ist jetzt auch nicht wirklich gefürchtet, sondern Lamar Jackson kann laufen, aber das Passspiel ist so das, was, also David Culley jetzt keinen riesigen Job gemacht hat, der ist eben alt, dem wird nochmal irgendwie, der hat sich auch verdient, der hat auch ordentliche Jobs gemacht für seine Station, der kriegt jetzt nochmal einen guten Payday bei den Texans, kriegt ein Head Coach Gehalt, aber auch da ist ja nichts, was irgendwie langfristig da sein sollte. Also Lovie Smith
ist als der Head Coach neu,
vielleicht nochmal jemand, den man aufbauen möchte, der vielleicht langfristig der nächste Head Coach werden kann. Tim Kelly ist schon seit zwei Jahren da. Da gab es Diskussionen, wer ist eigentlich der OC da? Der wurde aber weiter übernommen. Also auch das ist kein gutes Zeichen. Da muss man wirklich gucken, was passiert. Und das, was traurig ist, 2018 11-5, 2019 10-6, letztes Jahr abgestürzt mit 4-12 mit dem Top-3-Quarterback, der in dieser Liga rumläuft, das ist schon entsetzlich. Und das, also, wie sollen die ein Spiel gewinnen?
Ja, ich glaube, ja, wie gesagt, glaubst, ich glaube, die erste...
Die Texans die Jacks schlagen im ersten Spiel, oder?
Der ist von richtig in Woche 1 völlig überraschend und danach aber auch gar nichts mehr.
Also ich halte 1-16 bei dir aufgeschrieben dann.
Ja, das ist richtig. Einfach, weil ich nicht glaube, dass irgendein Team 0-17 gehen will und in der NFL immer irgendwas Verrücktes passiert. Und
aber es waren ja die Jacksonville letztes Jahr auch erstes Spiel gewonnen und danach alles verloren,
wenn genau. Ich im Kopf hatte. Ja, ja, richtig. Ja. Gegen die Colts gewonnen, wo auch kein Mensch mit gerechnet hat. Ja.
Wie siehst du es?
Du
sagst jetzt 4-13.
Nein, überhaupt nicht. Ich sage auch, dass sie kein Spiel gewinnen werden, aber sie werden nicht 17 verlieren. Ich bin nur am Überlegen, ob ich den einen oder ob ich den zwei unentschieden geben soll. Ich finde das total witzig. Ich glaube halt wirklich nicht, dass die in irgendwie ein
Spiel
gewinnen
können. Aber zwei unentschieden werden sie dann wieder 1-16, ne?
Weiß ich gar nicht. Nee, also ich sage 0-1-16, sage ich. Also die gewinnen nichts, spielen einmal unentschieden und verlieren 16 Spiele. Und dieser David Culley, ja, wie du schon angesprochen hast, es ist ja schön und gut, dass man dem jetzt nochmal ein Headcoaching-Gig gibt. Aber möchtest du dir das auf die Fahne schreiben, dass du mit den Houston Texans ohne Deshaun Watson, für den du 3 First-Round-Picks plus irgendwas haben möchtest, was niemand bezahlen wird, also ich weiß nicht, wer denjenigen da irgendwie einen Floh ins Ohr gesetzt hat, das wäre vielleicht gegangen, bevor diese ganze Geschichte da mit den Criminal Lawsuits und sowas irgendwas rausgekommen wäre. Aber das zahlt doch jetzt niemand. Du hast keine Garantie, dass der nicht irgendwann auf der Liste von Roger Goodell landet. Und wenn er dann gesperrt wird und wenn er eventuell sogar in den Knast geht oder was auch immer, das gibt doch kein Mensch aus. Ne? Wart mal erstmal ab, wie das Jahr jetzt läuft. Ich denke auch nicht, dass er spielen wird. Er ist dann halt da und dann kann man nächstes Jahr eventuell mal gucken, wenn sich die Wogen geglättet haben sollten, ob irgendein Team bereit ist, irgendwas für den auszugeben. Ich glaube da im Moment halt einfach nicht dran und
ich glaube, man kann eher garantieren, dass er auf der Liste von Goodell landet, ja. Früher oder später. Also es
mich braucht er halt, ja dass nicht er mehr. Noch nicht drauf ist, ne?
Irgendwelche Court Cases. Ja, dass er jetzt noch nicht drauf ist, völlig absurd. Also meiner Meinung nach versagt die NFL auch in diesem Fall gerade komplett und macht sich irgendwie selbst lächerlich mit diesem Thema. Und mittendrin sind die Texans, die an sich mit allem drum und dran schon die Lachnummer der Liga sind. Also es ist tatsächlich aktuell traurig und es ist traurig, dass die wirklich nichts haben, auf das sie sich freuen können, außer kurze Verträge.
Ja. Also das ist fast nächstes Jahr, aber nächstes Jahr haben sie wieder einen First-Round-Pick.
Ja, ja, sie dürfen nächstes Jahr wieder in der ersten Runde picken. Deswegen macht das auch Sinn, wenn du jetzt tankst. Ne? Ich habe es gesagt, aber ist egal. Ja. Das einzig Positive an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass J.J. Watt aus Houston weg ist. Ich liebe J.J. Watt einfach und ich kenne es mir, es wird mir so wehtun, den mit diesem Team in der Saison untergehen zu sehen.
Ich hätte ihn gerne mal mit einem schönen Trikot gehabt. Ich finde das Trikot der Cardinals. Ich hätte mir gerne mal ein Trikot geholt von dem, aber ich finde das Cardinals-Trikot auch grauenhaft.
Ja, gebe ich dir voll und ganz recht.
Also ich hätte ihn so gerne bei den Packers gesehen, um richtig, richtig hübsch.
Ja, oder in Pittsburgh. Ich glaube,
mein Steelers war auch in Ordnung gewesen.
Mit seinem Bruder zusammen. Weil es wären beides so eine Feel-Good-Stories gewesen. Ja. Ne? Wisconsin-Boy nach Green Bay und so. Das hätte Stil gehabt. Oder halt in Pittsburgh mit seinen Brüdern.
Remo hätte ihn auch in San Francisco genommen.
Ja, wäre auch okay gewesen. Hätte auch gut ausgesehen.
Ja, als occasional Rusher ist es okay.
Ja. Ja, mehr wird er ja auch nicht werden. Also. Aber nichtsdestotrotz, Gott sei Dank ist er da weg und muss sich das nicht mit antun.
Ich finde Jackpot ganz schön. Das erste 0-17-Team werden die Lions. Die holen sich solche Rekorde doch immer als erstes. Ist natürlich spannend, ist ein Rekord, den man auch erstmal holen muss. Also erstes 0-17-Team, stimmt schon. Mhm. Ich glaube, dass die Texans größere Chancen haben. Aber ganz spannend. Krille sagt 0-17, Roshi 2-15. Roshi, ich bin wirklich gespannt, welche zwei Siege das sein sollen.
Ja, das würde ich auch gern wissen.
Ja. Also ich bin das jetzt zweimal durchgegangen und ich sehe einfach am Anfang die Geschichte mit den Jacks, aber schon in Woche 15 gegen Jaguars kann ich mir nicht vorstellen. Die Jets sind nicht mehr so schlecht in Woche 12, dass sie da jetzt irgendwie klar gewinnen. Und ansonsten Browns, keine Chance. Nee. Carolina, dann macht das McCaffrey alleine. Bills, keine Chance. New England, keine Chance. Colts, keine Chance. Dann eben die Cardinals, sehe ich nicht. Rams, Miami. Also in den ersten 10 Spieltagen haben die 9 Spiele, vielleicht die Jacks im ersten Spiel, weil die alle noch nicht wissen, wie groß ein Footballfeld ist und nie in der NFL gesehen haben.
Das wird dann das Unentschieden. Das wird mein Unentschieden dann.
Sehr schön. Ja. Und dann so am Ende Chargers, 49ers, Titans. Mhm. Das wird echt bitter. Mhm. Das sind auch alles Teams, die in die Playoffs spielen, die werden da nicht eine zweite Garde raufschicken. Also vielleicht die Titans noch, wenn sie klar durch sind, aber ansonsten, das wird bitter.
Ja, ja, das hatte ich. Ich hatte tatsächlich erst 2-15 und hatte an der letzten Woche Sieg gegen die Titans. Dachte dann, nee, so gut sind die Titans nicht, dass sie sich die letzte Woche freinehmen können. Und da hab's wieder gestrichen.
Ich kriege ja die meisten Reaktionen auf das Cardinals-Trikot. Also Hiho scheint, wieso bashen alle das Cardinals-Trikot, macht für mich null Sinn. Nur er sagt, Cardinals haben das beste Away-Jersey der Liga.
Das finde ich aber auch echt nicht schlecht. Das Away-Jersey finde ich ganz cool, aber das Rote, das gibt mir nichts.
Ich habe das gerade mal live gesehen. Chris Rodriguez hatte das nochmal, der auch öfter hier war. Hm. Der hat sich das Fitzgerald natürlich geholt. Das fand ich auch sehr schön. Ja,
so ist das okay. Schwarze, mit dem kann ich irgendwie nicht so richtig
das was Das Schwarze, anfangen. Mit dem läuft Nico Backspin immer rum mit Kyler Murray. Finde ich auch ein bisschen, nee. Also wenn es
das sind diese Color Rush-Dinger und so.
Slick, nur schwarz, okay. Mhm. Aber genau, also. Ja, aber das Weiße scheint bei euch zumindest sehr gut. Und Peter Gänger sagt es auch bei den Texans: Die Kurzzeitverträge sind zum Aussieben sehr wichtig. Die gucken sich an, wer entwickelt sich da jetzt, wer hat eine Chance, nochmal weiterzumachen. Und der Rest wird ausgetauscht gegen neue Leute. Also ganz, ganz klar und deutlich.
Und dann kannst du halt wieder angreifen, wenn du ordentlich Cap-Space hast und deine eigenen Draft-Picks vor allen Dingen auch.
Genau, hast du alles gerestructured in der Offseason, was irgendwas gekostet hat. Hast du es alles abgegeben, hast fast keinen Dead-Space. Also die werden sehr frisch, wie so ein neuer Franchise, waren sie ja auch gar nicht so lange her, wieder nochmal neu reinstarten und gucken, was draus wird. Aber ich glaube, das dauert drei Jahre.
Aber was ist das denn für eine Aussicht als Fan, dass du weißt, nächste Saison hast du einen komplett neuen Kader wahrscheinlich. Du hast von 53 Leuten, die da in Woche 1 ausgefahren werden, bleiben vielleicht 5. Und dann, also das ist doch absurd. Und dann kann man da nicht davon ausgehen, dass man
erfolgreich... Ging das 5 Jahre lang so? Die Lions, seitdem es sie gibt, mehr oder weniger? Also... Da gibt es ja einige Teams, die Bengals, die Jaguars, die fangen gerade an, irgendwie einen ordentlichen Quarterback zu haben. Und ich meine, seit wann gibt es die Texans? 2007?
2005?
2002 schon. Ja. Ich meine, die werden jetzt gerade 18, haben eine ganz okaye Phase gehabt mit echt coolen Spielern. Und jetzt gucken sie ein bisschen wieder nach Dallas so lange. Also ich meine, am Ende ist es ja ein bisschen, also die Fankultur ist ja nicht wie in Deutschland, die ist ja nochmal anders in den USA. Ich glaube, die warten dann mal ein paar Jahre und dann geht es wieder los.
Ja, aber als Fan ist das ja eine Katastrophe, auch wenn du die Franchises, die du aufgezählt hast, da willst du auch nicht hingucken, ne? Du willst auch nicht nach Detroit gucken, ja, guck, Detroit macht es doch auch schon seit Jahren, ja, geil, die reißen auch gar nichts. Ja,
wie ist man Jets-Fan? Ich meine, ehrlich, also der letzte coole Spieler ist in den 80ern retired, also ich meine, da ist auch nicht mehr viel.
Hey.
Da musst du vorsichtig sein.
Patrick, hier, ne? Du hattest Fitz Magic Germany, die Saison schon bei den Jets.
Was hast du gesagt, Remo? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Fitz Magic hat bei den Jets eine erfolgreiche Saison gespielt. Knapp an. Das ist ja wenigstens, da ist ja richtig was dabei. Aber die Aussicht der
von Texans. Und die Helme, also bin ich auch bei euch.
Ja, also es tut mir leid, es tut mir leid.
Anthony Miller finde ich auch ganz schön, dass Kefka nochmal sagt, erst bekommt er Bälle von Foles und Trubisky und jetzt zu den Texans. Ja, es sind eben diese Einzelschicksale von Spielern, die irgendwie mehr verdient hätten. Also Brandon Cooks war ich auch riesiger Fan, als der in Los Angeles rumgerannt ist, habe ich gedacht, echt krass. Also der hat so ein Potenzial gehabt und dann bei den Texans noch gedacht, kriegt Bälle von Deshaun Watson, hat mit David Johnson einen ordentlichen Running Back, da passiert was, J.J. Watt irgendwie ein Gesicht und am Ende bleibt er dann bei so einem Team hängen.
Ja. Weil Tessa es gerade nochmal schreibt, falls ihr euch natürlich ein Texans-Trikot noch kaufen wollt, guckt doch mal auf den Link, den Tessa gerade gepostet hat und der auch in der Videobeschreibung ist, im NFL-Shop. Da kriegt ihr alles, auch Texans-Trikots, obwohl ich nicht weiß, ob die noch den Boden bedrücken.
50% aktuell, ne?
Ja, sonst ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was für ein Trikot. Einfach ohne. Ihr könnt es euch in 3 Jahren
dann nicht mehr. Die sind ausgelistet. Ja. Also Deshaun Watson findet ihr leider nicht.
Das sagt auch schon viel aus, ne?
Das ist die Reaktion der NFL, zumindest auf der kommerziellen Seite dann. Ja.
Aber vielleicht haben sie J.J. Watt-Trikots bestimmt noch, oder? Die kriegst du bestimmt noch.
Ich nehme es an.
Ja. Da müssen doch die Reste abverkauft werden und sowas.
Das T.J. Watt, das wird's. Die ganzen Namen, die alle so.
Ja.
Ach, J.J. Watt findet er hier nicht. Also scheinbar alles Alte ist raus, aber ganz viel neue, ganz viel schöne Trikots auf jeden Fall. Und ihr, das darf man euch auch sagen, Remo, wir freuen uns, ihr unterstützt die Footballerei mit dem Link.
Genau.
Yes.
Kaufen, alles kaufen.
Genau. Wir sind, glaube ich, soweit durch, außer Remo, der brennt noch was auf dem Herzen.
Nee, ich hab jetzt mein Herz bei den Texans ausgeschüttet. Ich gehe jetzt depressiv ins Bett.
Achso, ich dachte, du gehst da so eine Runde Golf spielen.
Ja, zu viel.
Nochmal schnell auf die Driving Range und mal ein paar Bälle kloppen.
Ja, wir haben natürlich hinten bei dir den Driver und den Hybrid da entdeckt. Seit wann spielst du Golf? Das will die Community bestimmt wissen.
ich habe irgendwann mal mit Freunden, ich weiß gar nicht, vor 3-4 Jahren die Platzreife einfach gemacht und hat dann alles immer ganz gut geklappt. Ich habe aber noch kein Turnier gespielt oder irgendwelche Runden, um mich da zu verbessern. Aber ist auch so ein Ding. Wenn es klappt, macht es Riesenspaß, aber.
Aber gehört manchmal auch also irgendwo zum guten Ton dazu,
wenn's,
oder?
Wenn es nicht klappt, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist es so, wie die Texans-Saison sein wird wahrscheinlich.
Da hast du mindestens nette Leute, mit denen du dann noch quatschen kannst, wenn es scheiße läuft. Du kannst Bälle im Rough suchen, das bringt mir auch Spaß.
Ja, ist super. Da krieg ich Rücken von.
Sehr schön. Genau, ich glaube, nächste Woche, da announcen wir nochmal einen schönen Gast, wenn ich das richtig gelesen habe, heute bei unseren Kanälen. Da sagen wir noch nicht mal zu viel dazu, aber da wird es auch nochmal spannend weitergehen mit den Previews. Wir werden einen deutschen Quarterback haben, der möglicherweise gestern auch schon bei uns in der Sendung war, der ein bisschen über sein Lieblingsteam redet und das in der Preview vorstellt. Von daher seid da gespannt. Wir machen natürlich am Sonntag weiter mit der ELF. Hier reden wir nicht drüber. Außer wenn so coole Sprüche kommen wie bei Pat Cooper, aber das ist der einzige Teil. Da werden wir aber am Sonntag wieder drüber sprechen, das gibt es auch als Podcast. Wir hat Spaß gebracht mit euch beiden. Ich hoffe, wir machen das nochmal in der Runde in den nächsten Wochen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Cham, und bis die Tage. Ciao.
Schönen Abend nach Hamburg. Ciao, ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.